Hallo und herzlich willkommen zum Videogamecast.
Da war die Pause.
Da war sie.
Ja, da sind wir wieder. Schön, wie du mir mein Weißt du, das kannst du ja nur machen, weil es bei deiner Lieblingsserie keine so tolle orchestrale Musik gibt. Weißt du, ist beeindruckend. Du kannst das sehr gut, Tobi. Martin O'Dolle, der ist jetzt irgendwo gerade aufgeschreckt, weil er so einen Alert bekommen hat, dass irgendwo Copyright-Verletzungen im Internet gerade passieren mit seinen. Und wie hieß der andere? Salvatore, ne? Naja. Mhm. Also willkommen beim Videogamecast mit einer neuen Folge. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ne, jeder von uns beiden hat so ein, zwei Serien, die ihnen besonders am Herzen liegen. Und bei Tobi, da ist das ja unter anderem Sonic. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Falls nicht, dann hört euch mal die Sonic-Podcast-Folgen an. Ich weiß nicht, wie viele Teile gibt's bei Sonic, die wir gemacht haben? 12?
Vielleicht 3 den, oder so, ich weiß es nicht.
Mit den Videospielverfilmungen zusammen sind's, glaube ich, so 30 Teile Podcasts.
Ist gefühlt. Das dieselbe Abschätzung, wie du meinst, es gibt nicht genug James Bond Spiele oder so? Ist das dieselbe, ja, dieselbe Art von Zählung im Kopf?
Wie du gemerkt hast, ich kann sehr gut schätzen. Ja. Ach, James Bond, das können ja nicht so viele Spiele sein. Aber, so wie Tobi seinen Sonic hat, hab ich meinen Master Chief, also Halo. Und Wish granted, ich darf über Halo herziehen. Es werden mehrere Podcast-Folgen werden.
So viel also wir wollen das jetzt mal nicht so aufbauschen. Ich mag Halo auch total gerne. Ich habe auch alle Spiele gespielt.
Ja, aber also es ist trotzdem meins. Wenn man das zurechtlegen müsste.
Also ja, ich habe keine Bücher. Ich habe aber auch keine Bücher über Sonic. Na gut, ich habe Comics gelesen. Ja, okay. Ja,
habe ich auch. Also über Master Chief.
Na ich gut. Hab Bücher über Doom gelesen.
Ja, die sind bestimmt genauso schlecht wie die von Halo. Obwohl, die sind gar nicht so schlecht. Das ist ja das Gruselige dabei. Naja, pass auf. Wir reden über Halo und wir machen das so, wie wir das eigentlich immer machen. Wir gehen chronologisch durch und wir fangen jetzt so mit dem ersten Teil an. Wir haben vorher, falls es euch interessiert, haben wir schon mal die neueste Fernsehserie von Halo, die ja dieses Jahr, also 2022, rausgekommen ist. Die haben wir schon mal komplett bearbeitet. Das haben wir zusammen mit dem Chris von Nerdizisten gemacht. Könnt ihr auch finden. Sucht einfach nach Halo. Na, dann findet ihr das eben auch. Zumindest bei uns in den Podcast-Folgen. Und das war so der Teaser, ne? Das ist, dass wir da halt irgendwas machen wollen. Und das ist im Grunde die richtige Folge, um sich so ein bisschen auf das Thema einzustellen. Da gibt's schon diverse Informationen, die da so gedroppt werden von uns. Ne? Und jetzt gehen wir halt daran, das Ganze historisch so ein bisschen aufzubereiten oder zu bearbeiten, weil ich für die Vorbereitung nochmal festgestellt habe, wie abstrus diese Geschichte eigentlich ist, wie dieses Spiel zustande gekommen ist. Das wird immer so belächelt, ne? Aber eigentlich ist das sehr interessant. Das ist auch genauso interessant übrigens wie bei der It-Reihe, ne? Mit It-Software und so. Da kommen wir auch mal ein bisschen drauf zu sprechen, wenn ich jetzt hier durchgehe. Also diese Zeit in den 90ern bei der Spieleentwicklung, das war wie so ein neues Zeitalter, habe ich das Gefühl. Ne? Das war in den 70ern war das mal ähnlich, so mit, wenn Atari hochgekommen ist und so, und dieser Boom der Spieleindustrie. Dann hast du dieses Abflachen gehabt, der zumindest Konsolenindustrie, das ist ja einmal nach dem Tod von Atari, ist das einmal alles in die Binsen gegangen. Ne? Nintendo hat dann seinen Nintendo Entertainment System rausgebracht, explizit nicht als Gaming-Konsole beworben. Ja, in den 90ern war halt PC-Gaming auf einmal on the rise. Und die ganzen prägnanten Spiele und die ganzen Genres, die wir heute so kennen, die sind da mehr oder weniger neu erfunden worden oder auch überhaupt erfunden worden. Und ob man es nun glauben will oder nicht, Bungie selber, ne, auch so eine Studentenbude von so zwei Leuten, die sich irgendwie zusammengefunden haben, Anfang der 90er, ist nichts anderes gewesen als eine von diesen leuchtenden Sternen am Entwicklungshimmel. Aber eben nicht für den PC-Markt. Und das ist das Beeindruckende bei dieser Bude eigentlich. Ne? Das sind so zwei Leute, die haben das Ding gegründet, ne? So ehemalige Studentenkumpels. Und die haben sich drauf versteift, für den Mac-Spiele zu entwickeln, weil das total unüblich damals war. Und das ist eigentlich so seltsam, ne?
Was erzählst du denn? Das ist die ultimative Gaming-Maschine.
Ja, natürlich. Ich kann mich auch noch dran erinnern. Aber es ist halt so ungewöhnlich, weil der Macintosh damals, so Anfang der 90er, eigentlich eines der vorherrschenden Systeme waren, was draußen war. Man muss das immer wieder in Erinnerung rufen. Die ersten Applikationen von Microsoft sind halt nicht für einen Windows-PC erschienen, weil den gab es da noch gar nicht. Die sind halt für einen Macintosh rausgekommen. Also Word, Excel und wie sie nicht alle heißen. Das ist zuerst für einen Mac rausgekommen. Ne? Also es war schon eine sehr dominante Plattform. Das war auch etabliert, dass man einen Macintosh zu Hause zu stehen hatte. Völlig abstrus, wenn du heute drüber nachdenkst. Ne? Wer hat denn hier heutzutage einen Mac? Und dass es dafür halt so wenig Spiele gab, keine Ahnung, woran das gelegen hat. Ne? DOS war dann auf einmal ziemlich geil, als Microsoft das rausgebracht hat, war eine sehr, sehr gute offene Plattform. Und dann sind alle darauf gesprungen. Aber jedenfalls haben sich die beiden Hansen, jetzt frag mich nicht, wie die beiden hießen, ne? Das kannst du ja nebenbei nochmal gucken. Die haben sich drauf versteift.
Ich hab schon drauf gewartet, falls ich googeln darf.
Ist klar, ja, die haben sich darauf versteift, Spiele rauszubringen. Ich glaube, der eine von den beiden hat das sehr früh gemacht in seiner Karriere. Der hat mit einer Art Pong-Klon angefangen, ne, und hat dann danach so einen Top-Down-Tank-Shooter veröffentlicht. Und dann haben die sich zusammengefunden und haben halt angefangen, Spiele zu produzieren für den Mac. Und eines der bekannteren Spiele, was die rausgebracht haben, ist eben diese Marathon-Reihe.
Willst du es wissen?
Ja, sag mal nochmal, wie die beiden hießen.
Also wurde Mai 91 von Alex Seropian gegründet und hat später den Programmierer Jason Jones mit reingebracht.
Ja, Jones, genau. Ja.
Nachdem er eins seiner Spiele gepublished hatte.
Ja.
Kommt aus Chicago, die Firma, oder wurde da gegründet?
Ja, irgendwie in der Studentenbude, glaube ich, wurde das gegründet, wenn ich das noch richtig so zusammenkriege. Aber es ist halt sehr interessant, ne, weil die haben so diese typische Karriere hingelegt. Mal ein Spiel veröffentlicht, paar tausend Einheiten davon verkauft, dann das nächste Spiel rausgebracht, was dann durch den neuen Programmierer, der da reingekommen ist, also wesentlich besser geworden ist auf einmal. Dann haben sie angefangen, halt eine Pseudo-3D-Engine rauszubringen. Und die Parallelen zu den bekannteren Studios sind halt schon enorm, ne? Wenn du dir It dazu anguckst, es ist halt immer ein Jahr später ist was von Bungie rausgekommen. Das soll jetzt nicht heißen, dass Bungie irgendwie der einzige Player am Markt war, der das genauso gemacht hat, aber It Software hat halt ein Spiel rausgebracht und Bungie hat danach ein Spiel rausgebracht, was halt so ähnlich war, ne? Die haben auch mit der Pseudo-3D-Engine dann angefangen und haben das halt dann als Marathon laufen lassen. Das war halt schon sehr interessant, ne? Ich habe die Spiele mir irgendwann mal, was war das so zur Xbox 360 Zeit oder so angeguckt, da waren die, glaube ich, irgendwann mal free oder ja. Konntest die runterladen oder irgendwie sowas.
Nee, wurden Arcade Games rausgemacht, also halt Xbox,
Live Arcade Games. Ich kannte die Spiele vorher nicht, ne? Marathon war mir nie ein Begriff, aber Bungie natürlich. Und dann hast du dir den mal angeguckt und dann so, ja, ist halt ein Doom-Klon, ne? Sieht halt genauso aus, mehr oder weniger.
Ja, die haben mehr Wert gelegt auf das, was Duke Nukem 3D auch gemacht hat, mit sehr viel Interaktivität.
Ja.
Das heißt, du hast Screens, die du bedienen kannst und es gibt eine viel tiefere Story oder sehr, sehr viel mehr Story, sagen wir es mal so, als bei Doom. Starker Fokus darauf. Du hast auch Nicht-Spieler-Charaktere, die in den Levels auftauchen, die du zum Beispiel beschützen kannst oder halt, ja, also gibt quasi Zivilisten, die von Aliens dann abgeschlachtet werden und so. Das hast du ja
die haben noch, auch nicht. Die haben vor Marathon noch ein anderes Spiel rausgebracht, was eher dann in die Zeit von Doom reingefallen ist. Ach Gott, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das war auch irgend so ein Cave Explorer oder irgend so ein Krams. Das war, dass du in so einer Höhle da rumrennst. Das war technisch gesehen eher auf dem Doom-Level. Marathon war schon eins drüber. Die haben da bei ihrer Engine, die haben sie dann nochmal neu geschrieben nach diesem Cave-Spiel und haben sie so fancy Sachen halt eingebaut, die halt auch eher Duke Nukem entsprochen haben, dass du halt auch hoch und runter gucken konntest. Da war es aber nicht nur ein Gimmick, wie bei Duke Nukem, na, da hoch und runter gucken hieß nicht hoch und runter schießen. Bei dem Marathon war es dann aber genauso. Also da konntest du auch hochschießen. Also technisch war das ein bisschen anders.
Ja. Ja, welches Spiel meinst du denn genau? Weißt du das noch?
Die haben, bei Bungie haben die vor Marathon, musst du mal gucken in der Spielereihe. Boah, Below, weiß ich nicht was. Das ist irgend so ein eher Fantasy-Krams. Was haben die denn? Lies mal vor, was die da vorausgebracht haben vor Marathon.
Also das erste Spiel von dem Alex war Gnob, ein Pong-Klon, genau. Freeware.
Ja, dann Operation haben wir so ein Panzerspiel danach rausgekommen. Panzerspiel, genau.
Dann Minotaur, The Labyrinth of Crete.
Das müsste es eigentlich sein.
Das war aber von, ja, das war von dem James Jones.
Mach mal weiter.
Noch eins. Und dann kam Pathways into Darkness.
Vielleicht ist es das
auch gewesen. Ah ja, okay, hat er First-Person-Shooter, Tatsache.
Ja, vielleicht ist es das auch gewesen. Ja, das war halt so ein Höhenspiel, ne? Also es war jetzt, im Grunde ist es wie ein, also hat es wie ein Reskin ausgesehen. Von Wolfenstein zum Beispiel. Na, bloß ein bisschen fixer. Das ist so ein,
ja, das war halt mehr so Adventure-Rollenspielmäßig noch.
Genau, du hast Inventar gehabt in dem Ding drin und so. Eigentlich ganz interessant, aber es hat halt, ey, keine Ahnung, ne? Ich bin, hab zwar auch Macintosh-Spiele gespielt, aber das war dann echt noch zu früh für mich. Na, bei mir ging es dann eher so 97, 96 so los. Da das ist ja nie von mitbekommen. Ja. Jedenfalls haben sie ihr Marathon halt rausgebracht und waren damit auch ziemlich gut unterwegs. Also das ist hat sich echt gut verkauft. Die haben auch, ich glaube, 2 Nachfolger oder so davon rausgebracht, von Marathon. Und haben dann aber angefangen, eine neue Art von Spiel zu entwickeln. Also kein Ego-Shooter mehr. Und haben so ein taktisches Vogelperspektiven-RTS-ähnliches Spiel rausgebracht. Irgendwie Myth, weiß ich nicht, was hieß das? Hast du das Myth, auf der Liste?
Ja. Ja, 1-3, die hab, also ich weiß nicht, welchen ich gespielt habe, ich habe auf jeden Fall eins von den MIF-Teilen damals gespielt.
Die waren nicht schlecht. Also ja, ohne Scheiß, das war mal was ganz anderes, weil du hattest aber keine Aufbaustrategie. Ja, gut, das waren die Spiele früher übrigens fast alle bockschwer, weil Testing gab's halt irgendwie nicht.
Also das war auf jeden Fall das erste, was ich von Bungie gespielt habe damals. Ich weiß nicht, ob das, ja, ob ich eine Vollversion hatte oder nur eine Demo davon, aber ich glaube, das war mal auf einer Vollversions-CD oder so.
Ja, das kann gut sein. Also da war halt das Besondere, dass die halt diese Top-Down-Ansicht hatten, ne, Vogelperspektive mehr oder weniger, und du ein Strategiespiel hattest, was eher vergleichbar war. Ich überlege gerade, ob sowas Ähnliches gab, wo du nicht Basen bauen musstest, sondern halt mit Leuten rumgerannt bist und andere über den Haufen. Weiß nicht, es gab mal so ein Spiel mit so römischen Legionen, aber ich glaube, da musstest du auch was bauen. Spartans oder ich
weiß. Hattest du erwähnt, dass es eine Trilogie von Marathon-Spielen gab bis zu dem Punkt schon? Also
ja, die haben 2 Nachfolgespiele rausgebracht. Das ist unglaublich eigentlich, ne? Also wie viel Entwicklung da reingegangen ist und wie die das halt ausgereizt haben. Aber jetzt für den Fall gerade interessanter ist eben dieses Strategiespiel, was sie rausgebracht haben. Und da war es halt so, dass du Soldaten hattest, Legionäre, ich weiß nicht mehr, ne? Und dann musstest du halt die durch die Lande schicken, andere Typen damit platt machen. Die hatten eigene Health Bars und so. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe das auch damals mal gespielt, aber erst sehr viel später. Und ich wusste nicht, dass das von Bungie ist. Wie gesagt, das war ja noch die Zeit. Die Logos am Anfang haben mir überhaupt nichts gesagt.
Ich dachte auch, dass die 3 Mischteile gemacht hätten, aber es gab wohl nur 2 und ein Add-on.
Der zweite war auch, der war irgendwie bugverseucht, erinnere ich mich, beim zweiten. Ja, die sind halt von dem Entwicklerstudio sind die halt Stück für Stück gewachsen, auch relativ gesund. Die durften auch dann irgendwann mal umziehen aus der Studentenbude raus in ein richtiges Studio. Das war aber wohl eine Katastrophe, dieses Studio, was die da gemietet haben, weil es in der schlechtesten Ecke der Stadt war. So diese typischen Geschichten, die du dann erzählt bekommst, ne, musst morgens an Prostituierten und an Cracksüchtigen vorbei, um dann in die dritte Etage reinzukommen. Hey, aber die haben es immerhin
hingekriegt. Ist ja wie in Berlin.
Im Grunde nichts anderes als jedes Entwicklerstudio in Berlin. Aber die haben es halt hinbekommen, wirklich ohne Fremdfinanzierung, ne, durch reine Verkäufe das Ding am Laufen zu halten. Das ist es eigentlich, was du erreichen willst. Ne? Also es ist ein sehr gesundes Wachstum der Firma hingelegt. Auch ein diversifiziertes Portfolio aufgebaut. und sind relativ groß geworden, relativ schnell. Und vor allen Dingen auch erfolgreich. Also die haben wenig Scheiße produziert. Ja, ob es jetzt nur 3 Marathonspiele gebraucht hätte oder nicht, sei mal so dahingestellt. Aber es gab ja auch keine Konkurrenz für den Mac. Also was ist denn da großartig rausgekommen? Ne? Also, ich weiß nicht, wir haben damals auf dem Power-Mac-Laptop gab es hier so ein F4 Phantom, was du spielen konntest, also Flugsimulationsspiele. Das war halt alles kackenschwer, was es gab. Populous haben wir damals auf dem Mac gespielt, dann so ein Asteroids-Klon und so.
Bevor wir jetzt hier ablästern, können wir uns erst einmal in einem Stream reinziehen, was es da so alles gab, so die Best-of.
Ja, Best-of Macintosh-Games, ne? Aber es war jedenfalls so, dass die, zumindest so retrospektiv betrachtet, die besseren waren. Also das Studio selbst, Bungie, das besseren Entwickler waren, die was für Mac rausgebracht haben.
Mit Myth sind sie aber auch in Windows eingestiegen.
Genau. Und sie haben dann auch angefangen, ihre Spiele halt für den PC portieren zu lassen. Ich weiß gar nicht, ob sie das alles selber gemacht haben. Kann sein, dass sie es bei Myth noch selber gemacht haben. Aber hey, so lief es dann.
Und Oni sehe ich gerade hier. Genau. Oni habe ich damals auch gespielt.
Ja, das war so dann die nächste Generation. Ne? Sie haben dann diese Myth-Spiele rausgebracht, oder den ersten Teil, und haben dann angefangen, halt mit der neuen Kameraperspektive eben was bisschen auszuprobieren und haben für Teil 2 von Myth einmal angefangen, das Projekt zu stemmen, haben ein Side-Project gehabt, was so intern gelaufen ist. Das hieß, glaube ich, Blam, wenn ich mich richtig erinnere. Und die haben ein neues Entwicklerstudio aufgemacht, also sprich ein neues Büro. Das haben sie dann, weiß nicht, Bungie North, ich weiß nicht, wie sie das dann genannt haben, Bungie West, ist auch egal. Und die haben an einem, ja, die haben ein anderes Team Bungie gehabt.
West, ja.
Ja, siehst du? Bungie West, die haben ein anderes Team gehabt und da waren wohl die asiatischen Einflüsse sehr stark. Also die haben dann eher so in die Anime-Richtung entwickelt und das sollte sich dann zu Oni entwickeln, dieses Spiel. Und ganz interessant war, dass die halt, wie du schon gesagt hast, bei ihren Ego-Shootern stark irgendwie darauf eingestiegen sind. Das gab ja keine, also zu dem Zeitpunkt war das eher, weiß nicht, es war vielleicht einfach zu teuer, sowas in so einem kleineren Studio produzieren zu lassen. So FMVs haben sie nicht gemacht, sondern die haben das alles über Textbausteine gelöst. Ja, du hattest ja diese Terminals in den Spielen drin, also bei Marathon, wie du schon gesagt hast, und haben darüber halt textlastig sehr viel Story transportiert und haben da auch extra einen Typen für gehabt, der sich nur diese Geschichte halt ausgedacht hat. Ich weiß nicht so, das ist eigentlich für mich schwierig gewesen, ne, sowas darüber halt so tief in die Geschichte einzutauchen. Ich bin dann eher so der System-Shock-Fan gewesen, wenn du halt wirklich einen Antagonisten hattest, der halt irgendwie mit dir auch quatschen konnte. Dieses reine textliche Erlebnis, ich weiß nicht, da war ich irgendwie nie so empfänglich dafür.
Ja, die Gegner haben nicht mit dir geredet, ja. Die sind einfach nur auf dich zugelaufen, haben versucht, dich umzubringen und das war's.
Das Gegner-Design war halt schon cool, ne? Aber bei Marathon erkennst du, wenn du jetzt natürlich so Halo-Spiele kennst, ne, erkennst du schon Design-Parallelen. Das ist ganz interessant. Und selbst Oni, ne, das Spiel, das taucht ja auch in Halo wieder auf. Also der Begriff zumindest. Oni ist halt die geheime Abteilung des UNSC. Also sehr fancy. Die haben halt viele Sachen gehabt, die dann wieder übereinander gelaufen sind. So, und dieses andere Projekt, was sie da haben laufen gehabt, neben der Entwicklung von Myth Nachfolger, also dem zweiten Teil, das war halt dieses ominöse Projekt, ich glaube Blam hieß es. Kannst ja auch mal parallel gucken. Und das war eigentlich auch Real-Time-Strategy wieder, bloß eben nicht mehr in der Vergangenheit, sondern eher in so einem modernen Setting. Ja, du hast da so Soldaten gehabt, so ein bisschen futuristisch, dann hattest du Jeeps, die rumfahren konnten, und du hattest so komische Aliens, halt so Krustenviecher, so, die, gegen die du kämpfen musstest. Das war alles noch so ein wilder Mix aus allem Möglichen. Ja, aber die Kamera, die hat gestimmt und das Setting war eigentlich auch schon klar. Und die haben leider so ein paar wirtschaftliche Fehler wohl begangen zu dem Zeitpunkt. Unter anderem war es so, dass sie den zweiten Teil von Myth dann endlich fertig entwickelt hatten und eben einen Bug drin hatten im Spiel, der die, also so habe ich es nachgelesen, irgendwie fast $1 Million gekostet hat, den wieder rauszupatchen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum das $1 Million kostet, da so einen Bug rauszupatchen, aber ich kann mir das nur vorstellen, dass irgendwie die Verteilung des Patches wohl relativ teuer gewesen sein muss, ohne dass die Leute einen Internetanschluss hatten. Also wahrscheinlich musstest du irgendwelche Magazine dafür bezahlen, dass die auf den CDs, die bei den Magazinen beigelegen haben, oder den Disketten oder was ich was zu dem Zeitpunkt halt fancy war, dass da auf jeden Fall dieser Patch drauf war und eine entsprechende Kampagne halt auch finanzieren, dass die Leute, die das Spiel anmachen und was auch immer für einen Bug da feststellen, nicht in den Laden rennen und das Spiel sofort wieder zurückgeben wollen. Ne? Das muss irgendwas sehr Schwerwiegendes gewesen sein, was am Ende halt hart an der Zuverlässigkeit des Studios halt gekratzt hat. Und das hat wohl finanziell echt krass reingehauen. Und die waren sehr krass in Schieflage, ne, was ihr Studio anging. Also die hätten es nicht geschafft, auch nur Oni fertig zu produzieren und mussten dann halt einen Publisher finden. Und du liest bestimmt gerade parallel, ich will jetzt nicht durcheinander bringen, aber die sind mit Apple ins Geschäft gekommen, ursprünglich, ne, haben irgendwie, warum auch immer, mit Steve Jobs reden können. Und hatten dann die Möglichkeit, ihr Blam auf einer was ist das, eine Macworld müsste das gewesen sein zu dem Zeitpunkt, auf einer Macworld zu präsentieren. Ja, also haben das Spiel gehabt, das nicht Oni, sondern eben das andere, ne, was am Ende dann Halo wird, und konnten das auf einer ja, groß angelegten Konferenz, sowas, was heute halt die Apple Developer Keynote ist oder so, konnten das eben präsentieren und haben damit auf der einen Seite natürlich versucht, Aufmerksamkeit zu kriegen, aber eben auch mit Apple selber anzubandeln, um von denen vielleicht gekauft zu werden. Also eigentlich cooler Move, musst du sagen. Was aber passiert ist, umso interessanter ist, dass sie mit Microsoft ins Gespräch gekommen sind, auf der anderen Seite, ne, nach dieser Präsentation, und festgestellt haben, oder wahrscheinlich in den Gesprächen damit bekommen haben, dass Microsoft gerade selber daran ist, diese Direct Xbox zu bauen. Ja, das war halt so ein internes Projekt. 4, 5 Leute haben da dran gesessen an der Direct Xbox. Ich bin immer noch überrascht davon, dann irgendwann mal diesen einen Menschen davon in echt kennengelernt zu haben. Und die haben halt ein Launch-Portfolio dafür gesucht, für den Start dieser neuen Konsole. Ja, die wollten halt ein sehr starkes Portfolio haben und denen hat irgendwie noch ein bisschen was gefehlt. Ja, dann haben sie sich mit Bungie unterhalten, so, ey Leute, wie sieht's aus? Wollt ihr nicht euer Spiel, was ihr da gerade macht, komplett nochmal neu machen? Weil das muss ja mit dem Controller gesteuert werden. Wir geben euch die nötigen finanziellen Mittel dazu. Ich glaube, es waren 30 Millionen Dollar, die Microsoft gezahlt hat.
Damals? Bist du sicher?
Ja, ja.
30 Millionen.
Ja, ja. Guck mal nach, das steht bestimmt alles irgendwo niedergeschrieben.
Das war, soll ich dir das auch irgendwann erzählen, was ich hier nachgucke? Oder?
kannst du auch sagen, musst dann einfach gleich reinrufen. Jedenfalls war es so, die wurden halt nicht von Apple gekauft, sondern die wurden von Microsoft gekauft. Na, unter der Bedingung, dass dieses Spiel, was sie da gerade produzieren, also die haben natürlich einen Publisher da reingesetzt bekommen von Microsoft und so, aber das Spiel muss halt launch-ready sein für 2001, ich weiß nicht, November oder so, wann die Xbox rausgekommen ist. Ich krieg's gerade nicht mehr so datentechnisch 100%ig zusammen. Aber shipment-ready für den Launch von der Xbox. Und dafür soll das eines der Key-Spiele werden. So, und was hast du nachgelesen?
Ja, also Zahlen, wie du sie genannt hast, finde ich hier keine. Also ich würde mal stark bezweifeln, dass die irgendwie 30 Millionen, also was sollen die mit den 30 Millionen gemacht haben am Ende? Also auf jeden Fall der Titel, den du meintest, ne, der initiale Working Title war eigentlich ganz banal Armor. Mhm. Das war ihnen dann aber zu langweilig. Und dann war es kurz Monkey Nuts.
Monkey Nuts, ja, kann ich auch mal erinnern.
Und dann wurde es doch wieder umbenannt in Blam, Ausrufezeichen. Mhm. Weil den der Titel Jones, der das ausgewählt hatte, das den Monkey Nuts Titel seiner Mutter nicht erzählen wollte.
Ja, stimmt, Monkey Nuts hatte ich unterschlagen. Das hatte ich aber auch nur als Joke verstanden. Ich dachte nicht, dass das wirklich irgendwann mal so hieß, aber hey, okay.
Ja, und ja, das, also es ist irgendwie ständig so ein bisschen geflip-floppt. Aber tatsächlich, das hast du erzählt, also die gerieten in Geldschwierigkeiten, weil, wie du meintest, MIF 2 hatte irgendeinen krassen Bug.
Ich weiß nicht, was das gewesen sein soll, aber es muss echt, also es muss ein Stop-Bug oder so gewesen sein, ne? Ein Game-Breaking-Bug, weiß ich nicht.
A glitch that caused MIF 2 to wipe the contents of the directory it was installed to. It was only discovered after 200,000 copies had already been produced for the December 1998
launch. Ja, dann weißt du, was passiert ist. Dann ist es keine Patch-Verteilung gewesen, sondern ich weiß, kann dir genau sagen, was passiert ist. Die haben alle Versionen aus den Geschäften rausnehmen müssen.
Genau, ja.
Alle produzierten. Ach du, ja, und Scheiße.
Das hat die 800.000 Dollar gekostet.
Ja, sag ich ja, eine Million, ne?
Dann haben sie einen Teil ihrer Firma an Take-Two verkaufen müssen.
Hm, war Take-Two dann danach hat aber, alles gekauft.
Ja, war dann aber immer noch in finanziellen Problemen. Und da kam dann Xbox und Microsoft mit dazu.
Ja, und ich glaube aber, es waren 30 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben das Studio für 30 Millionen gekauft.
Aber ich meine, wenn die schon von 800.000 Dollar kaputt gegangen sind, warum sollte da jemand 30 Millionen reinpumpen müssen an der Stelle? Naja, auf jeden Fall mussten die innerhalb eines Jahres das Spiel zusammen basteln.
Okay. Ich wundere, ich habe hier gerade die Katze rausgelassen. Die hat schon so auf die Tür gelunzt. Ja, also super interessant eigentlich. Ne? Jetzt, ich will ja den Bogen spannen. Ich habe ja die Geschichte nicht umsonst erzählt, weil das kann man auch mehr oder weniger anscheinend ja auf Wikipedia alles nachlesen. Aber stellt euch das einfach mal vor. Ihr seid das Mac-Entwicklerstudio. Ich stelle es jetzt mal so hin, wie es ist. Ne? Mhm. Ihr seid die Bude, die halt dafür verantwortlich ist, dass die Leute, die einen Schimmel-Macintosh haben in den 90ern, dass die halt, ja, weil was an, also zum Spielen war es halt de facto so, ne? Wenn du einen Mac hattest, hast du eigentlich in die Röhre geguckt. die eigentlich dafür verantwortlich waren, dass auf dem Mac halt auch irgendwie geile Spiele vorhanden sind, die einigermaßen konkurrenzfähig sind mit dem, was du auf dem DOS-Rechner bekommst oder dann später auf dem Windows-Rechner. Und diese Bude wird am Ende von Microsoft gekauft, um ein Spiel zu entwickeln, was das Maskottchen für die Konsolen, für die Spieleabteilung von Microsoft wird. Ey, wie abgefahren ist denn das eigentlich? Das hättest du dir doch nicht ausmalen können. Das ist, ich weiß nicht. Ich finde das einfach so krass lustig. Und was für ein abstruser, glücklicher Zufall, dass das so gelaufen ist und am Ende halt keine absolute Gurke geworden ist, wie bei der PlayStation, ja, das Maskottchen, was sie da etablieren wollten. Dieses komische Kristallgesicht. Ich weiß ja nicht. Ja, da gibt's ja zum Beispiel kein richtiges Maskottchen bei der PlayStation. So, vielleicht braucht's das auch nicht. Aber es ist halt, am Ende ist es der Master Chief geworden. Ne? Die haben dann halt eine Entwicklung halt weitergemacht von dem Blam. Und die haben dann einen Producer reingesetzt bekommen von Microsoft. Am Ende ist es Ed Freese halt geworden, ne, der damalige, ich hab's hier nochmal rausgesucht, ich habe mir extra hier so ein Heftchen noch mitgenommen. Scheiße, jetzt habe ich die Sachen natürlich wieder zurückgeblättert, ich Idiot. Aber Ed jedenfalls ist irgendwie Head of Microsoft Game Studios oder sowas geworden zu dem Zeitpunkt. Es waren ja auch nicht viele Leute in dieser Direct Xbox Abteilung. Und die haben bei der Entwicklung des Spiels dann so ein paar Sachen entschieden. Also einmal ist das Setting eigentlich gleich geblieben. Es ist so Near Future, mehr oder weniger. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass den Leuten auf einmal ein dritter Arm irgendwie aus der Brust wächst. Aber es ist Zukunft auf fortschrittlichem Menschenniveau, sagen wir jetzt mal. Dann haben sie diese Fahrphysik in dem Spiel drin gehabt. Das war ganz interessant, weil das daraus mehr oder weniger entstanden ist. Also die haben diese Jeeps in dem Spiel drin gehabt. Ne? Es ist immer noch ein Strategiespiel gewesen. Aber wenn du so ein Jeep eingestiegen bist, haben sie entschieden, dass die Kameraperspektive sich ändern sollte auf Third Person. Und das war eigentlich so der interessanteste Kniff, den sie bei der Entwicklung dann durchführen mussten, weil sie dadurch gemerkt haben, dass das Spiel sehr viel dynamischer wird, wenn sie die Kameraperspektive ändern und es auch sehr viel mehr Spaß macht auf einmal, ja, als dann nur dieses statische, die Kamera bleibt immer fest an einer Position und der Jeep bewegt sich halt durch die Gegend. War ein guter Kniff. Dann hat, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wer von dem Team hat die Skybox geändert und fand das irgendwie ganz fancy. Vielleicht hat er eins von diesen Büchern da gelesen, wo es um Ringwelten geht. Gibt's ja auch diverse von. Da so eine Ringwelt halt reinzumachen. Das war keine, so habe ich es jedenfalls gelesen, ne? Das war keine absichtliche Entscheidung, sondern es war eine freie Entscheidung, die von einem Team, einem Mitarbeiter oder wie auch immer getroffen wurde. Und auf einmal, ne, durch die Änderung der Skybox, wurde dann das Spiel umbenannt in Halo. Weil ja, das ist halt der Begriff für so eine Ringwelt, die ja ein theoretisches Konstrukt ist aus irgendeinem von so einem Pseudo-Science-Fiction-Büchern. Sehr interessant. Ja, dann mussten sie ja, wie gesagt, das Spiel anpassen für eine Controller-Steuerung, weil die Xbox halt mit dem Controller rausgekommen ist. An sich wäre das ja noch kein großes Problem gewesen. Das Ding war aber, dass das Spiel nur so mittelmäßig geil funktioniert hat mit dem Controller. Das war so ein bisschen die Herausforderung. Dann haben sie einen neuen Artist reinbekommen in die Firma. Der hat irgendeinen asiatischen Namen gehabt. Nagel mich nicht drauf fest, Tobi. Vielleicht liest ihr den da irgendwo. Irgendwas mit K. Und der Typ ist zu 100% verantwortlich dafür gewesen, dass das Spiel, also Halo, am Ende so aussieht, wie es aussieht. Die haben halt eigentlich so Soldaten gehabt in dem Spiel und dann noch so Art Supersoldatentypen. Und diese Supersoldaten, auf der menschlichen Seite zumindest, die haben halt so eine Art Motorradkluft angehabt. Ja, da kamen noch irgendwelche Schläuche aus den Köpfen raus und so. Aber an sich siehst du, wenn du dir die ersten Dev-Videos von dem Spiel anguckst, siehst du schon mehr oder weniger so dieses Prototypen-Master Chief-Design. Echt interessant. Ne? Der sah noch so ein bisschen rough aus und ein bisschen bunter noch. Und der Artist ist da rangegangen und hat das alles gestreamlined, hat jeden einzelnen von den Gegnern entworfen, hat die Autos komplett überarbeitet. Ne? Aus dem Jeep ist dann eben der Warthog geworden. Also irgendwie viermal so schwer wie ein normaler Jeep und doppelt so cool. Ey, ein Typ, ne? Also unheimlich interessant, dass der halt für die gesamte Designsprache des Spiels dann am Ende verantwortlich ist. Und dann ging es daran, so die ersten Prototypen des Spiels halt zu präsentieren auf Veranstaltungen, auf einer, ich glaube, das war sogar eine E3, wo das erste Mal was gezeigt wurde. Und das ist auch so das erste Mal, dass ich dann irgendwas von dem Spiel gesehen habe, hier in Deutschland. Das müsste eine GameStar gewesen sein. Ich weiß noch, wir waren auf dem Schulhof und wir hatten bei uns den Jacek in der Klasse. Und Jacek ist eigentlich, habe ich ja schon mal erzählt, ist eigentlich so der Ultima-Spieler gewesen. Der war total angefixt von, welches war das schlimme Ultima? Ultima 9?
Schlimme, du meinst das komplett in 3D, was ewig nicht genau, rauskam das komplette, und dann jeden Computer gefressen hat?
Ja, ja, was jeden Computer gekillt hat.
Ja, das war 9.
Ja, das müsste 9 gewesen sein.
Ich habe den Namen übrigens gefunden.
Ja?
Shi Kai Wang.
Ja, genau. Also lag ich ja nicht verkehrt damit, dass irgendwas mit K drin war, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr hoch. Jacek, eigentlich großer Ultima-Fan. Wegen ihm habe ich noch eine original verpackte Silver-Version, also von dem Spiel Silver, hier unten rumstehen, was ich irgendwann mal zuschicken wollte, weil er auch davon Fan war. Und der kommt mit der GameStar, der hatte die GameStar halt abonniert, ne? Und ich weiß das noch, als ob es gestern gewesen wäre, zumindest in meiner Erinnerung, blättert das so vor und so, ey, guck dir das mal an. Das sieht richtig geil aus. Ich so, was ist denn das? Ja, das ist Halo, meint er so. Hä? Also, okay, worum geht's denn? Da hat mir das gezeigt, ne? Und die GameStar hat einen riesigen Bericht über, weiß ich nicht was, 12 Seiten dafür gemacht. Du siehst da eine offene Welt, du siehst so Sangheili, also die Eliten, die da rumlaufen, dann so Sniper-Positionen in so Bunkern drin, ne? Mit dem Master Chief, der da ja noch gar nicht so hieß. Und dann haben die darüber debattiert, wie denn dieses Spiel ablaufen könnte, wie cool das ist. Die haben da erste Gameplay-Szenen gesehen, wurden vom Entwickler irgendwie eingeladen oder so von der GameStar. Also, die sind da schon echt gut drauf abgefahren. Die haben es auf jeden Fall geschafft, den Jacek mitzureißen. Und Jacek hat es wiederum geschafft, mich mitzureißen. Und dann konntest du auch die ersten Videos auf den GameStar-CDs schon davon sehen. Die haben dann wirklich einen Bericht gemacht, dass sie da vor Ort waren, haben Gameplay-Szenen damit reingepackt. Da gab es so ein, so ein 5 Minuten langes Video müsste das gewesen sein. Na, so eine Truppe an Master Chiefs, Soldaten fährt da irgendwie mit so einem Warthog durch die Gegend, nimmt so einen Bunker ein. Vielleicht hast du das auch mal gesehen, damals das Video. Schießt dann so ein paar Eliten kaputt und irgendwie müssen die dann noch raussnipen und dann kommen 2 Eliten angerannt, überwältigen die. Das war schon sehr dynamisch, das Gameplay, was die da reingebracht haben. Aber es war kein Ego-Shooter, wie das Spiel da damals war. Das war Third Person alles.
Mhm.
Und war auf jeden Fall cool, na, und hat Lust auf mehr gemacht. Und da war es auch zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, dass dieses Spiel nur für die Xbox rauskommt. Das haben die da nicht erzählt. Aber du konntest halt schon Spielinhalt sehen. Aber es war auch, glaube ich, schon klar, dass Bungie von Microsoft gekauft wurde. Oder es war uns egal. Ne? Das weiß ich gar nicht mehr, ob das so im Fokus gestanden hat.
Okay.
Jedenfalls hast du parallel auch immer mitbekommen, dass eben diese X-förmige Konsole präsentiert wurde. Das war ja damals nichts anderes als ein PC, den die gezeigt haben, wo sie das Motherboard irgendwie zurechtgeschnitten haben. Und wenn du die Rückseite von dem Ding angeguckt hast.
Ich kann nur diese offizielle Doku von Microsoft selbst empfehlen, die ist super.
Die
ist erzählt haben, sie haben irgendwie, glaube ich, 2 davon hergestellt.
Ja, genau.
Und haben da irgendwie ja das Motherboard reingehackt und was weiß ich.
Ja, die haben das gedremelt, ne? Die haben das zurechtgeschnitten. Es waren auf der Rückseite von dem Ding, von diesem X, konntest du immer noch diese horizontalen Schlitze sehen für die Steckkarten, die halt reingekommen sind. Ne? Soundkarte, Grafikkarte, Netzwerkkarte und so.
Und dann hat irgendwie das erste Ding nicht funktioniert und die haben fast einen Herzinfarkt bekommen und was weiß ich.
Und das war halt so eine kleine eingeschworene Truppe. Ne? Man muss sich das so vorstellen, das ist halt ein ultrakonservativer Verein gewesen, Microsoft an sich. Die mussten das Ding selber bei Bill Gates präsentieren. Prototypen hatten sie da noch nicht, aber die Idee mussten sie auf jeden Fall bei ihm präsentieren.
Also, doch, die hatten Prototypen.
Hatten sie da
und
schon
zwar, einen? Ja, die haben einen Windows-Rechner bearbeitet. Also die haben quasi alles rausgeschmissen, was bei Windows halt nicht absolut notwendig war, um ihm zu zeigen, dass sie halt eine Konsole quasi draus machen können. Und die haben das Ding angemacht und das war quasi innerhalb von einer Sekunde hochgefahren. Und das hat ihn so weggehauen, dass er gesagt hat, ja, das machen wir. Und dann gab es aber später ein Meeting, also ich habe das halt aus dieser Doku, ne?
Ja.
Gab es halt später ein Meeting, eine Weile später oder sowas, wo ihm jemand quasi gesteckt hätte, ja, die machen aber halt eine Konsole, wo gar kein Windows drauf läuft und du kannst gar keine, also die mussten sich da gegen so eine andere Abteilung, die halt die Office Suite macht oder so, die war viel wertvoller für Microsoft und die haben versucht, die dazu zu bringen, halt da Office drauf laufen zu lassen und sowas. Und die haben gesagt, nee, scheiße, nein, das machen wir nicht. Das soll eine Game-Konsole werden, ihr habt keine Ahnung. Und dann kam irgendwann Bill Gates und hat die alle eingeladen. Also hat den wirklich angeschrien, so, ihr habt mich belogen. Ihr habt gesagt, ich bin davon ausgegangen, da läuft dann Windows drauf und verbreiten damit Windows weiter also der dachte halt, das wird so die Heimstation oder die Living Room Station, ne, für Windows.
Ja, das ist tatsächlich eine Parallelentwicklung dann gewesen, ne? Dass diese, wie hießen die, HT-PCs, also diese Home Entertainment-PCs oder so, das war so ein Ding, was halt auch Anfang der 2000er am Kommen war, dass du halt einen kleinen, kompakten Computer hattest, den du dir ins Wohnzimmer stellen solltest, als Audio-Server und ich weiß nicht, was für ein Scheiß, ne? Wollte ich auch mal haben, natürlich. Das war so die Parallelentwicklung, aber das Ding, ne, diese DirectXbox, wie sie ja damals zu Anfang hieß, das war eine kleine eingeschworene Truppe, die halt innerhalb dieses riesigen konservativen Konzerns da rumgearbeitet hat und was gemacht hat, was halt verboten war und der Heilige Gral gleichzeitig. Also wirklich ein interessantes Ding.
Ne? Was ich noch rausgezogen habe, war, dass dieses Meeting irgendwie, ich glaube, 2-3 Stunden ging oder sowas. Und am Ende, also es endete damit, dass sie, ja, scheiße, wir haben es aber auch schon jetzt angekündigt. Also was würde es uns kosten, das jetzt wieder abzusagen? Und was würde es uns kosten, das halt durchzuziehen? Und dann war ich so, ja, nee, das ist wohl besser, wenn wir es einfach durchziehen. Und dann alle so, ja, okay, dann machen wir das jetzt.
Hammer, ne?
Ja, die Entscheidung war dann irgendwie so 5 Minuten und vorher hatten sie halt 3 Stunden Meeting oder so, wo sie sich gegenseitig angeschrien haben und quasi Alpha-Males sich da gegenseitig, nee, was es ja nicht wirklich gibt, wurde ja bewiesen, aber ne, die sich halt gegenseitig da runtergezogen haben und das ist super lustig.
Umso lustiger, dass ja irgendwann Bill Gates selber dafür noch Werbung machen durfte in Asien, also in Japan explizit, war das Ding ja eine absolute Katastrophe. Aber egal, gehen wir mal zurück zur History.
Er stand mit The Rock auf der Bühne dafür.
Auch bei welcher stand der Rock nochmal auf der Bühne? Bei der Series-Konsole oder bei der One? Es ist bei der Series-Konsole. Die haben das bei der Series-Konsole. Das war ja erst vor 2 Jahren oder so, als sie The Rock dann nochmal geholt haben für die.
Ich weiß nur, dass er bei der Jeff Keighley-Geschichte da mit dabei war.
Ja.
Oder bei seinem letzten. Ich weiß es nicht mehr.
Egal. Ist auch egal. Also, Konsolenentwicklung. Bungie, ne? Third-Person-Spiel mit neuem Design. Und die haben halt festgestellt, dass du bei der Konsole, was im Grunde ja nichts anderes ist als ein abgespeckter PC, also abgespeckt im Sinne von Softwareumfang. Hardware-technisch war das Ding gar nicht so verkehrt, ne, was die in der Xbox da reingepackt haben. Die haben eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen übertrieben, was die Hardware-Specs waren. Es war nicht so, dass sie dafür irgendwelche Eigenentwicklungen jetzt großartig angestrebt haben, was Prozessortechnologie oder sonst irgendwas anging, sondern sie haben mehr oder weniger Standardkomponenten verbaut in der ersten Xbox. Und die waren halt ja, das war jetzt nicht top-notch, aber es war ein bisschen darunter, würde ich sagen. 500 Gigabyte Festplatte war, glaube ich, standardmäßig verbaut. Die haben ordentlich,
Guck mal. 500 Gigabyte.
50 Gigabyte Festplatte?
Ja, 50 Gigabyte Festplatte. Vielleicht irgendwie eher so sowas. 20, glaube ich, war das. Also.
Stimmt, es waren ein Null weniger. Aber es war halt kein Scheiß, den die daran verbaut haben. Trotzdem haben die gemerkt bei Bungie, die müssen halt bei der Performance schon gut drauf achten, dass das nicht zu groß wird. Sie können halt kein Open-World-Spiel machen.
Aber Bevor du das so ein bisschen unter ferner Liefen verkaufst, also das war die einzige Konsole, die eine Festplatte hatte. Zumindest zum Launch oder zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Später dann die PS2 sehr nischig, hauptsächlich in Japan. Also die hatte einen Expansion-Port, wo du dann später eine Festplatte einbauen konntest, ne? Für Online-Rollenspiele beispielsweise. Aber ja, das war die einzige Konsole, die standardmäßig direkt zum Launch halt eine Festplatte bot. Und das war damals total krass, weil du konntest Audio-CDs zum Beispiel da drauf hinterlegen und dann während dem Spiel einfach deinen eigenen Soundtrack da reinladen und so. Und also du konntest Spiele nicht abspeichern. Das ging noch nicht. Außer du hattest halt gewisse extra Hardware, die da reingelötet wurde, dann ging das auch. Aber ja, du konntest da, ich weiß nicht, du konntest Audio-CDs rippen. Das habe ich mal gemacht. Ich weiß nicht mehr, was ich da gespeichert hatte, aber.
Ich weiß nur nicht, warum man denn bitteschön eine Memory-Card zu dem Ding noch kaufen sollte. Also hat das nicht gereicht, dass die Festplatte
hatte? Das war halt die einzige Möglichkeit, einen Speicherstand zu jemand anders mitzunehmen.
Ach, natürlich. Dieser theoretische Fall, dafür war das wichtig, ja, okay.
Ja, aber ja, es war eigentlich relativ unnötig.
Das ist unnötig, ne? Egal, sie haben jedenfalls versucht, das Spiel doch mal ein bisschen umzumodeln, also haben es auf Neudeutsch gestreamlined und haben aus der riesigen Open World halt mehrere Parzellen gebaut, ne, also einzelne Levelabschnitte und mussten sich dann dafür auch eine Story ausdenken für das Spiel. Das war ja anders, ne, bei der Open World. Und haben festgestellt, dass wenn sie diese Level so unterbrechen müssen, also dass sie da beziehungsweise die Open World unterbrechen müssen in Level, festgestellt, dass das mit der Kamera ja gar nicht so richtig funktioniert, wie sie das eigentlich vorhatten in Third Person. Gerade bei den Levels, die halt Indoor waren, ne? Also wo die Kamera an die Decke gestoßen wäre, das war mit dem Auto noch einigermaßen machbar. Aber wenn du eben ohne Auto rumgelaufen bist und die Kamera halt weiter rausgezoomt wäre, war das scheiße. Und wer auch immer, wem auch immer die das bei Bungie zu verdanken hatten, dass der die Kamera dann auf First Person umgestellt hat, dem müssen die eigentlich bis heute den Arsch küssen. Also regelmäßig noch weiter extra Gehalt zahlen, weil das war der entscheidende Kniff. Musst du dir mal vorstellen, ne? Da haben die von einem First-Person-Studio, ne, mit Marathon, haben die umgeschwenkt auf Vogelperspektive, nur um am Ende festzustellen, dass ja First-Person eigentlich doch irgendwie das Beste ist für ihr neuestes Spiel. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, scheiße, alle Probleme, die wir mit den Controller-Inputs haben, sind auch weg, weil es lässt sich auf einmal super steuern. Wenn du zwei Analog-Sticks hast im First-Person, funktioniert das wunderbar. Das eine kann ja wie die Tastatur sein, WASD, ja, aber viele Leute haben ja auch mit Pfeiltasten gespielt, die nicht auf der Quake-Engine unterwegs waren. Und mit dem anderen Analogstick kannst du halt super die Maus simulieren. Ne? Wie zwei Eingabegeräte in einem.
Naja, gut, also ich glaube, jetzt dichtest du dir da was zusammen.
Nein, weil es ist wirklich so gewesen. Ich habe ja eine Reportage darüber gesehen, wie das entstanden ist. Also die haben es erst hingekriegt, die Controls zu perfektionieren, als sie auf die Ego-Perspektive umgeschwenkt haben.
Ja, nee, ich meine nur, also es gab ja, wie gesagt, schon Ego-Shooter vor dem auf der Konsole, auch mit Dual-Analog-Sticks.
Ja, aber funktioniert, also, oder sagen wir mal, auch wieder retrospektiv betrachtet, richtig gut funktioniert, hat GoldenEye und Perfect Dark. Und das hatte halt nur einen Analog-Stick.
Ja, gut, du blendest halt alles aus, was nicht populär war. So, weil, also das ja, erste ja. Ist nun mal tatsächlich Alien 4, wie heißt es nochmal, Resurrection oder so?
Boah, ja.
Das auf der PlayStation rausgekommen hatte Dual-Analog-Steuerung, aber zwar so, wie man sie heute kennt, halt, also mit der richtigen Konfiguration.
Aber es bringt ja nichts, wenn das keiner gespielt hat, ne? Also was hast du denn am Ende davon?
Ja, gut, aber du erzählst es jetzt gerade so, als ob das Rad erfunden wurde zu dem Zeitpunkt.
Vielleicht war
es,
also kann ja sein, ne? Aber wer weiß denn, ob die am Ende das Spiel, das eine, also vielleicht gab es auch noch ein zweites Spiel, was auf Konsole mit Dual-Analog-Sticks, Ego-Perspektive rausgekommen ist, was auch veröffentlicht wurde. So, von mir aus gab's das, aber populär geworden ist es halt erst durch Halo. Das ist eben das Entscheidende. Hätte ja auch sein können, dass da kommt natürlich vieles zusammen, ne? Es ist nicht nur die Steuerung, die verfahren
wurde. Ich will das nicht,
dass es funktioniert hat.
Ich will das Achievement nicht mindern. Ich möchte nur sagen, dass wahrscheinlich die Leute trotzdem irgendwie schon mal von dem Konzept gehört hatten.
Ich weiß ja nicht,
wie oft man mit Dual-Analog steuern kann, weißt du, das will ich nur sagen.
Ja.
Weil das gab's halt vorher schon. Und ich denke nicht, dass es so war, wie du es erzählt hast, dass sie so, oh, der rechte Analogstick, der kann ja die Maus bewegen.
Weißt du, also nein, so hat es natürlich nicht
funktioniert. Also Analogsteuerung gab es ja
vorher,
schon eine Weile
vorher. Hatten sie ja nur eine andere Kameraperspektive. Die Steuerung an sich war ja das Gleiche.
Ja.
Also ne, mit der Third-Person-Ansicht, du hast auch mit der rechten Analogstick, hast du die Kamera bewegt und mit dem linken Analogstick hast du das Auto bewegt. Das war das Gleiche.
Ja.
Aber es hat anscheinend, warum auch immer, also das haben sie auch drin gelassen im Spiel. Umso verwunderlicher ist es, dass erst der Change der Main Camera dieses Spielprinzip gefördert hat. Ich verstehe das auch nicht.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass als Mac und oder PC-basierte Entwickler, dass vielleicht nicht jeder Alien Resurrection gespielt hat oder sowas, ne? Meine ich nur, aber ich glaube schon, dass sie wenigstens grundlegende Verständnis davon hatten, dass ein Rechner Analogstick halt die Kamera bewegt wie eine Maus so.
Dass sie das Prinzip nicht erst da hinterfragt haben, beziehungsweise also darüber aufgeklärt wurden. Ich will aber auch sagen, wenn es jetzt wirklich, also es liegt nicht nur an der Steuerung, das ist halt das Wichtige, sondern es hat halt irgendwie alles miteinander funktioniert. Das wäre halt auch der nächste Punkt gewesen. Du hast halt eben diese, auf der einen Seite die technische Entwicklung gehabt, auf der anderen Seite hast du eben die grafische Weiterentwicklung des Spiels gehabt. Es ist ja auch nichts Bahnbrechendes gewesen, also ne, ein Typ mit einem Motorradhelm als Protagonist daraus zu machen, der nicht redet. Also nimmst den Motorradhelm weg und der Typ da drunter hat einen Goatee, dann wäre es halt auch ein Goatee natürlich.
Das ist das Geheimnis, deswegen nimmt er seinen.
Dann wäre es halt auch ein Gordon Freeman gewesen. Der redet ja auch nicht. Der Master Chief redet ja auch. Das ist halt so. Das sind halt
und die Tricks und Kniffe. Gordon Freeman.
Darauf wollte ich ja hinaus, ne? Ja. dann wäre es halt was. Also das sind alles keine Geheimnisse, die die damit eingebaut haben und auch nichts super Fancyes, aber die Execution ist ja am Ende das Besondere. Ne? Das hat halt funktioniert und es hat halt nicht schlecht funktioniert. Und dann haben sie das Glück gehabt, warum auch immer haben die einen Inhouse-Sounddesigner? Es ist ja nicht nur ein Sounddesigner gewesen, es ist ein Music Composer Inhouse gewesen, der das, ich musste das nochmal abspielen, bei der Reportage, die ich als Vorbereitung hier drauf nochmal gesehen habe. Der hat Yesterday genommen von den Beatles. Mhm. Das habe ich noch nie vorher gehört, diesen Fakt. Deswegen habe ich nochmal zurückgespielt, so Yesterday genommen von den Beatles und hat gregorianische Gesänge darüber gelegt und das Ganze von einem Orchester einspielen lassen.
Hast und du das dann kommt schon mal? Yesterday.
Ich weiß nicht, ich muss mir vielleicht nochmal Yesterday anhören, aber das ist die Basis für den orchestralen Soundtrack von Halo 1, die Beatles.
Interessant.
Ja.
Es gibt nur den Teil mit Yesterday.
Ich weiß nicht, ich muss mir wahrscheinlich nochmal Yesterday anhören. Der hat jedenfalls zusammen mit diesem, also Martin O'Donnell, über den sprechen wir gerade, ne? Und der hat zusammen mit, wie hieß der andere, ey? Ich will nicht Alan Silvestri sagen, weil der ist es nicht, aber der hieß irgendwie so ähnlich. Die beiden zusammen haben eben diesen Soundtrack da komponiert und auch dafür wieder nur unglaublich wenig Zeit gehabt. Na, das ist ja alles unter Druck entstanden, so gefühlt. Die mussten auch wieder für eine Präsentation, mussten irgendwas zusammenklöppeln, ne, für Microsoft. Also es ist nicht erst am Ende mit der Musik passiert, sondern relativ am Anfang. Und die hatten, weiß ich nicht, was da in dieser Reportage war, das glaube ich eine Woche oder so, die für das Theme hatten. Weiß ich immer nicht, ne, ob das so stimmt alles. Also, with a grain of salt, ne, das, keine Ahnung, ob das wirklich jetzt alles so knapp war. Und ich wette, die haben halt auch ordentlich crunchen müssen. Ne, wenn die ein Jahr für die Entwicklung dieses Spiels hatten nach der Acquisition, da sind die ordentlich auf dem Zahnfleisch gelaufen und da gab es auch bestimmt viel böses Blut, weil Leute, die so krass unter Druck stehen, ne, am Ende dann von der Bude gekauft wurden. Und du kannst den Launch der Konsole kannst halt auch nicht verschieben, also einfach. Aber es hat funktioniert. Und das Spiel ist rausgekommen, hieß dann halt Halo. Ja, Untertitel, warum auch immer, Combat Evolved. Das verstehe ich bis heute nicht. Also bekannt als Halo CE dann geworden. Und es ist rausgekommen, es ist eingeschlagen wie eine Granate. Anders kannst du das ja nicht sagen.
Ja, über also, 6 Millionen Dollar hat es eingespielt. Damals.
Ist das jetzt viel oder wenig? Ich glaube, das ist ganz viel, ne?
Ja, das Krasse ist, also ich habe es hier gerade auch gelesen, Halo 1 hatte 6 Millionen plus, also ich weiß nicht mehr, fast 7 oder sowas, und der Nachfolger hat dann über 120 Millionen eingespielt.
Ja.
Das war ja aber auch wirklich, also das war ja der System Seller, ne?
Ja.
Genau, das ist das Wort dafür. Das war der absolute System Seller für die Xbox. Das heißt, plötzlich hatten dann hinterher auch alle Leute die Xbox und haben sich alle auf Halo 2 gefreut.
Das ist ja das, was du dir wünschst, ne? Du willst ja, also du bringst diese Konsole raus, die wird ja jede Konsole am Anfang, vielleicht irgendeine Nintendo-Konsole nicht, die Wii U wahrscheinlich nicht, wird rausgebracht und die macht Verlust. Und die macht so lange Verlust, bis du diesen Break-Even hast, bis du also die Produktionskosten soweit eingefahren hast, dass das Ding irgendwie super billig auf einmal ist in der Produktion, ne, weil du halt die Maschinen anders eingestellt, ich weiß nicht was, ne, andere Komponenten.
Oder du erhöhst den Preis um 50 Euro.
Das wäre jetzt meine, du machst es günstiger und erhöhst den Preis gleichzeitig, weil so machst doppelt Asche und produzierst so wenig, dass die Leute sich einen Arm abschneiden, um sich kaufen zu können, ne, auf dem Schwarzmarkt. Und gleichzeitig hast du halt noch so im besten Fall Inhouse-Studios, die dieses Ding halt auch zum Teil mitfinanzieren, weil du halt nicht nur durch die Konsole Geld verdienst, sondern auch durch die Spiele, die du selber produziert hast. Und du refinanzierst das Ding da so ein bisschen. Und das wünsche dir ja eigentlich, ne, dass du irgendwann einen Titel hast, den du rausbringst, so ein Mario von mir aus oder eben ein Halo, und die Leute da so geil drauf sind, weil sie das Spiel nur auf dieser einen Konsole spielen können, dass sie bereit sind, da $500, ich glaube, so teuer war die Xbox, ne? $500 auszugeben für ein Spiel oder mehr dann noch. Das sind ja fast $600 wahrscheinlich mit dem Spiel zusammen gewesen. Also $600 ausgeben für ein Spiel. Also bei mir hat es sehr oft funktioniert. Ich habe mir Konsolen nur wegen eines Spiels gekauft. Das Prinzip geht auf, ne? Das sind Spiele, die ich hier zu Hause habe, aber was hast du noch gerade rausgefunden?
Also ich habe mir noch mal die Sales genau angeguckt. Also dadurch, dass die Xbox-Konsole noch nicht so verbreitet war, hat es halt relativ, es war kein Instant-Mega-Success oder sowas, aber es hat einen sehr langen Schweif hinter sich hergezogen. Also während den ersten 2 Monaten nach Release hat es sich bei über 50% der Xbox-Konsolen zusätzlich mitverkauft, also direkt. Und
für einen Ego-Shooter, das ist
nach 5 Monaten hat es 1 Million Units verkauft. Und dann bei Juli 2003 waren es schon 3 Millionen. Dann im nächsten Jahr 4 Millionen und so weiter und so fort. Und 2006 waren es dann so 4,2 und hat nur in den United States hat es 170 Millionen Dollar eingespielt. Okay.
Ja, ich also mag diese Zahlen jetzt gar nicht fassen können, weil an sich hört es sich jetzt nicht viel an, ne? Für also an Verkäufen an sich, aber es ist halt nur ein Titel für eine Konsole, die komplett neu ist. Gut, der Markenname Microsoft, der spielt ja mit, aber es ist auch gleichzeitig noch ein Ego-Shooter. Und du musst einfach, auch wenn wir jetzt über Alien Resurrection gesprochen haben, Ego-Shooter auf Konsolen gab es nicht. Das gab es einfach nicht. Das war ein absolutes Außenseiter-Genre, was da drauf gelaufen ist. Third-Person-Spiele, hat gut funktioniert. Rennspiele auf den Konsolen haben gut gespielt. Flugspiele auch. Im Grunde ist das gleich wie ein Rennspiel, ne? Bloß, dass du nach oben und unten lenken kannst. Was hat noch gut funktioniert auf Konsolen? Da hört es auch schon wieder auf, ne?
Naja, das hat sich ja mit den Generationen stark verändert. Also, ursprünglich waren es halt Sachen wie Jump'n'Runs, Actionspiele jeglicher Art, also Shoot'em-ups, keine Ahnung, solche Geschichten. Ja. Mit der PlayStation hat sich das sehr diversifiziert, weil da die Leute extrem, also alles eigentlich nochmal von neuem begonnen haben, so mehr oder weniger. Es waren komplett
Rollenspiele viel auf jeden Fall, ne?
Ja.
Auch gut funktioniert. Aber Ego-Shooter, ne.
Also, wie gesagt, es gab immer wieder die Versuche. Das große Problem war damals, dass kaum jemand halt Geld und Zeit investieren wollte in dedizierte Ego-Shooter nur für Konsole. Und die ganzen großen PC-Titel, die waren halt immer schon nach Doom, ne, hat sich das so beschleunigt mit der Entwicklung, dass die halt auch sehr spezifisch für PC gemacht wurden. Und die Konsolen das einfach nicht stemmen konnten, die Grafikqualität dann. Also das hat so große Sprünge gemacht mit id Software. Und ja, gerade Doom 1 war ja dann noch, wurde ja zum Beispiel auf Super Nintendo portiert und so. Also damals, ne, die ganze Art, wie Doom gerendert wurde, war gar nicht, war eher auf CPU ausgelegt, weil es halt keine Grafikkarten gab. Aber Konsolen war ja traditionell, haben halt den Grafikchip dabei gehabt, ja, der eben überhaupt erst die Art von Spiel ermöglicht, die da drauf lief. Und das heißt, auf dem PC hattest du halt ganz andere Titel, die ganz anders funktioniert haben. Und das hat sich wirklich erst mit dieser Generation, eigentlich PS2, Xbox, GameCube, hat sich das so wieder überschnitten oder angenähert, dass es auf einen gemeinsamen Nenner kam.
Vielleicht liegt es auch daran, ne, dass das so gut funktionierte, weil die Xbox nichts anderes als ein PC war. Vielleicht
ist das aber halt auch eines der. Also auch PlayStation 2 und GameCube. Also PlayStation 2 war wesentlich komplexer. Aber also da fing es dann ja auch an mit 3D-Beschleunigerkarten und so, und dann hat sich das alles so ein bisschen angenähert. Also war das auf dem PC immer trotzdem höhere Auflösung und sowas, bis zur, zumindest vor der PS2. Und die hat aber dann einen richtigen Sprung gemacht, auch durch 480i, dass du plötzlich nutzen konntest, ja. Von der Auflösung her.
Ja, jetzt haben wir das Spiel bekommen, Halo 1, und ich habe es damals nicht gespielt, als es rausgekommen ist. Ich habe das aus den Augen verloren, nachdem mich Jacek darauf heiß gemacht hat. Da gab es noch mal irgendwie so einen weiteren Titel in der GameStar, wo es halt um die Xbox dann ging. Und da war die GameStar dann ja auch mehr oder weniger raus. Das ist ja, GameStar ist PC-Magazin gewesen.
Ja.
Und ab dann, tschüss. Ne? Das Thema war gelaufen, als die Xbox halt rausgekommen ist. Dann hattest du halt dedizierte, also damals war die Informationsverbreitung halt hauptsächlich Magazine. Es gab das Internet, gar keine Frage, Anfang der 2000er, aber es war nicht so, wie das heute war, dass du da irgendwie auf die Webseite von IGN raufgehen konntest und dich da informieren konntest oder Kotaku oder so. Das war ganz anders. Die Informationen kamen über die Magazine und die GameStar war zu dem Zeitpunkt dann halt eben abgeschrieben, als es hieß, so, das wird ein Konsolen-Exklusivspiel. Badge. Ihr seid jetzt raus. Und das Spiel war halt weg. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ja relativ viel Giga geguckt. Ich war Giga-Kind.
Ja,
wir haben das nach der Schule haben wir das angeschmissen. Giga Green lief ja irgendwie von morgens bis abends. Und da hast du halt die zwei Spezialisten da gehabt. In der Ecke, Gregor und, Georg hieß der, Georg Zahl und wie hieß der andere? Ich weiß nicht mehr. Die hatten ja nur ganz wenig Sendezeit bei Giga. Du bist ja immer in diesen Kreis rumgegangen, ne? Hast halt die Technikleute gehabt, dann hattest du den einen da, der immer nur über Football geredet hat, dann hast du Hüsin und weiß ich nicht was gehabt, die dir dann erzählt haben, wie ein Computer funktioniert. Dann ging es wieder zur Host zurück und da hast du immer 10 Minuten von einer Stunde gehabt, wenn überhaupt, wo die beiden halt irgendwas mit Spielen, von den Spielen erzählen konnten.
Ja.
Hast du auch nichts von Halo mitbekommen, bis der Georg dann intern die Idee bei denen gepitcht hat, so lass uns doch ein reines Magazin nur über Games machen. Und so wurde Giga Games dann gegründet. Und bei Giga Games hat's auch ein bisschen gedauert, bis irgendwas von Halo gezeigt wurde, bis sie einen, den Roman, dann ersetzt haben durch Simon. Und der Simon, na, ehemaliger, was war der auch, der war Redakteur bei der Fun Generation, glaube ich.
Irgend sowas, ja.
Ich glaube, bei der Fun Generation war der. Und der hat halt den Hype mitgebracht. Ne? Das war dann schon 2003, müsste das schon gewesen sein, als Giga Games rausgekommen ist. Und ich glaube, 2003 oder 2004 ist der Simon dann auch dazugekommen. Und der hat dann gesagt, Leute, seid ihr bescheuert oder was? Wir spielen hier Halo. Und der hat mich auf diesen Zug da mitgenommen. Ne? Der hat das so prominent platziert, dieses Thema. Und hat das mit so viel Herzblut gezeigt. Und das Spiel wollte ich unbedingt spielen. Und das hat nicht lange gedauert. Jetzt kannst du mal nachgucken, wann Halo für den PC dann re-released wurde. Aber ich meine, es müsste irgendwie so 2004, 2005 gewesen sein. Das hat schon ein paar Jahre gedauert nach dem initialen Release. Und als Halo für den PC...
2003, September 2003.
Okay, 2004 habe ich es dann gehabt. Und das ist rausgekommen und das hat mich auf dem PC absolut umgehauen. Das war jetzt grafisch okay, das Spiel. Das war nicht herausragend. Und zu dem Zeitpunkt hattest du auch schon ein Call of Duty gespielt. Du hattest auch ein Medal of Honor gespielt. Du konntest das auch auf Konsolen, konntest du die Shooter dann spielen. Das hat sich ja massiv dann geändert. Die ganze Landschaft der Ego-Shooter auf Konsolen ist einfach mal aufgeblüht, weil sie gesehen haben, dass das funktioniert. Vielleicht waren es auch Parallelentwicklungen, ne? Also das Halo sagst du heutzutage, dem hast du das zu verdanken, die Renaissance der Ego-Shooter auf Konsolen. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich so war. Es war zum richtigen Zeitpunkt, ist es rausgekommen und es hat halt gut funktioniert. Die Story hat gut geklappt, die Musik war phänomenal, die Grafik war ziemlich gut. Haben wir letztens nochmal festgestellt, als du es gestreamt hast, ne, das erste Halo. Da gab es wirklich ein paar nette Effekte, die da drin waren, die zu dem Zeitpunkt sehr ausgesucht verfügbar waren bei anderen Spielen. Ja, dieses Dynamic Lighting und so. Das waren halt so ein paar Tricks und Kniffe.
Und wir haben das ja auf dem, also auf LCD-Monitoren gerade oder auf, sagen wir mal, andere Display-Technologie uns angeschaut, ne? Auf dem Röhrenfernseher lief das ja damals noch und sah das auch noch mal cooler aus, tatsächlich. Vielleicht nicht ganz so scharf, gestochen scharf, aber sah schon geil aus.
Das auf jeden Fall, das Geile, also es hat geil ausgesehen, es hat sich auf dem PC, fand ich, ganz normal gespielt. Ne, auf der Konsole hat sich's wohl sehr gut gespielt, als es damals rausgekommen ist. Bisschen nachteilig war, dass dieser Controller so groß war, dass du damit Leute erschlagen konntest. Aber auch das haben sie ja irgendwann geändert. Du hast halt, was wirklich nett war, und ein Feature war, was sie auch wieder so ein, also aus der Reportage raus, ne, das Splitscreen-Koop, so ein Ding, was sie eigentlich nicht reinbauen wollten. Das hatten sie drin und sie wollten es aus Performance-Gründen eigentlich rausschmeißen. Und haben es drin gelassen und das war die beste Entscheidung überhaupt. Jetzt lesen wir gerade mal nach, was in dieser Woche so passiert ist bei Halo Infinite. Na, dass sie
jetzt denkt mal nach. Könnt ihr Parallelen ziehen.
Den Splitscreen-Koop rausgepatcht haben, die Schweine. Keine Ahnung.
Also zumindest nicht zu Ende geführt haben. So.
Ja, es sind andere Zeiten. Ne? Ich sitze auch nicht mehr zusammen mit einem Kumpel hier zu Hause bei mir und wir teilen uns irgendwie einen Bildschirm, um zusammen Halo zu spielen. Die Entscheidung kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, aber Leute, dann kündigt's halt nicht an. Ganz einfach. Einfach Schnauze halten.
Mir wollte der, also ich war heute auf dem Flohmarkt und hab an einem Spielestand.
Ja.
Und da wollte der mir PS2, was war's, Buzz hier, diese Quiz-Show-Geschichte da andrehen mit den Controllern. Ich meine so, ja, ich fand das auch damals cool, aber ich krieg keine 4 Leute mehr in meine Bude zusammen. Ja. Die haben alle Angst, also immer noch.
Ja.
Oder also es gibt immer einen, der sich verreisen will und dann will er sich nicht anstecken oder irgendwas kommt immer.
Ja. Was kann ich dir aber, ich habe das für die PlayStation 3, glaube ich, mit Wireless-Controllern. Das ist echt cool. Das macht Spaß. Kann ich dir mal ausleihen. Du kannst es mit dir alleine mit 2 Füßen und 2 Händen spielen. Donkey Konga-mäßig.
Ja.
Also, Splitscreen-Koop und online Multiplayer und auch Local Multiplayer und LAN Multiplayer Fähigkeiten. Ja. Online Multiplayer müssen wir so ein bisschen wegschieben, weil das war noch nicht in, als die Xbox 1 rausgekommen ist.
Ja.
Aber Local Multiplayer, du kannst halt mehrere Xboxen, du kannst zwei Xboxen aneinander schließen und kannst gegeneinander spielen.
Sogar und auch mehr.
Local, ja, und Local Area Network Multiplayer. Du kannst mehrere Xboxen zusammenschließen als zwei und kannst mit mehreren Leuten einfach zusammenspielen. Mhm. Hey, das ist so abstrus, dass man das als Feature heute rausstellen muss, aber das war einfach nicht möglich bei anderen Konsolen, weil du dir dazu extra Hardware kaufen musstest, die du einbauen musstest in deine Konsolen. Und noch ein Spiel gebraucht hast, was das überhaupt ermöglicht hatte. Jo, bei der PlayStation 1 war es theoretisch möglich. Wenn du zwei PlayStation 1 hattest und zweimal Wipeout oder zweimal Destruction Derby oder weiß ich nicht was, konntest du die mit einem sauteuren Kabel, also mit einem Twisted Pair Netzwerkkabel zusammenschließen. Das war schweineteuer damals, so ein scheiß Kabel. Ich habe ein 80 Zentimeter Kabel davon gehabt und habe dafür 40 Mark oder sowas bezahlt. Ja, Mediamarktpreise, Kabelpreise. Niemals Kabel beim Mediamarkt kaufen, wenn ihr gerade in Anfang der 2000er unterwegs seid.
Oder heute.
Oder heute. Also eine unfassbare Menge an Geld ausgeben. Und naja, wie gesagt, also das war theoretisch möglich und praktisch brauchtest du aber auch ein Spiel, was das unterstützt hat. Bei der PlayStation 2 musstest du extra so einen Adapter dafür kaufen, glaube ich, damit es funktioniert hat, damit du ein Netzwerkkabel anschließen konntest. Bei der Dreamcast.
Das war schon dabei, allerdings nur so 64K. Das heißt, für ISDN-Geschwindigkeit musstest du dann, oder,
aber, ja. Aber, nee, das konntest du kein Netzwerkkabel anschließen. Das war doch ein Modem-Anschluss, den du da dran hattest, oder?
Nee, das war halt, boah, ja, keine Ahnung. Also, was meinst du? Also, du meinst jetzt hier so ein LAN-Port quasi,
ja.
Ne? Ja, 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 nee, das war kein LAN-Port, das war ein, Internet.
So ein Modem-Anschluss halt, so ein kleiner, schniepsiger Anschluss.
Mhm.
Konntest du denn bei der Dreamcast, konntest du einfach zwei Dreamcasts aneinander anschließen irgendwie?
Nee, das war nur für Internet gedacht. Also die wollten ja damals wirklich Internet, also Internet-Gaming groß machen. Es gab ja ein paar Titel, die
GameCube?
Da gespielt wurden.
GameCube hat einen Broadband-Adapter. Habe ich
das,
ja letztens
erst. Ja, das kannst du lokal zusammenschließen, aber nur zwei maximal, glaube ich. Also, oder jedenfalls kenne ich nur, ich habe es nur einmal mit Mario Kart ausprobiert, da kannst du dann zu acht spielen an zwei Monitoren. Das geht.
Das wollte ich ja auch eigentlich machen, so in unserer Firma, aber diesen Breitbandadapter zu kriegen, das ist ja, muss ja Kredit aufnehmen.
Ja, das also, ist schwierig.
Auch, und es ist auch nicht zum Launch verfügbar gewesen vom GameCube. Oh, ganz einfach. Das
theoretische Konstrukte. Deswegen geht den Weg über Wii.
Ich weiß. Also theoretische Konstrukte alles. Bei der Xbox halt eingebaut und mit einem Launch-Titel verfügbar.
Hm.
Geil. Und das haben wohl auch Leute gemacht. Also in Europa weiß ich jetzt nicht so. Ich kannte jetzt Leute, die eine Xbox hatten, schon. Aber ich habe jetzt wenig Räume gesehen, die mit mehreren Monitoren ausgestattet waren, mit mehreren Xboxen, wo die Leute, ihr kennt ja immer dieses Bild, aber es ist alles von den Entwicklerstudios selber, von Bungie selbst. Die hatten einen Raum, da standen 20 Monitore, 20 Xboxen. Und die haben halt nach der Arbeit und auch natürlich während der Arbeit beim Testing, haben sie halt die Dinger zusammengeschlossen und haben halt gegeneinander geballert. Richtig geil eigentlich.
Also in den USA war das wohl tatsächlich so ein Ding, halt solche LAN-Partys mit Xboxen. Aber ich glaube in Deutschland, also ich meine, ich habe nicht mal Xbox Live genutzt jemals.
Ja.
Weil damals hat mich das überhaupt nicht gereizt. Und da war es auch viel zu teuer hier in Deutschland, sowas zu machen.
Ich glaube auch dieses, also jetzt so in die Vergangenheit geblickt, ich glaube, das Xbox Live-Konstrukt hat da noch eher mit Halo 2 richtig funktioniert.
Ja.
Also da ist es halt durch die Decke gegangen. Also ein paar Jahre später dann bei Halo 1, wie gesagt, ich nur für den PC gespielt und auf dem PC hat Multiplayer auch gut funktioniert und hat halt super viel Spaß gemacht. Das war richtig, richtig geil, aber es war halt nichts Herausragendes, weil als PC-Spieler, ehrlich gesagt, ganz normal, dass du über das Internet mit anderen Leuten spielen kannst. So, ey, where's the deal, ne? Ich gebe doch kein Geld aus, um auf dem PC Internet spielen zu können. Seid ihr bescheuert?
Ich habe Civ 1 über Hotseat gespielt schon. Oder wie hieß es? Nee, über E-Mail.
Ja, genau, ja.
Weiß nicht mehr, wie der Modus heißt.
Civ 2, das ist E-Mail-Partie. Ja, das ging, ja. Haben wir auch mal probiert.
Aber ich kann dir erzählen, wie ich zu den Spielen gekommen bin. Ich habe mir irgendwann, als es die S-Version von der Xbox gab, diese Crystal Green oder transparent grüne mit den S-Controllern, also den schmaleren. Weil ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe auch immer gelesen, dass dieser Controller so absurd groß ist. Vielleicht habe ich den auch mal in der Hand gehalten oder so und dachte, ja, okay.
Das war ja der Deal mit der Werbung von Bill Gates in Japan.
Ja, yeah.
Das war der S-Controller, ne? Das war, warum auch immer ist Bill Gates in Japan relativ populär gewesen. So, war halt einfach so, ne? War ein populärer Typ. Und es haben sich null Einheiten in Japan verkauft.
Ja.
Null. Nichts. So, die sind da halt sehr konservativ anscheinend gewesen. Bis vor kurzem, ehrlich gesagt, was Xbox-Konsolen angeht.
Nee, immer noch.
Ja, aber die, tatsächlich haben die sich wohl jetzt ein paar Mal verkauft, die Series X-Konsolen.
Okay. Ja, weil es keine PS5 gab.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das der Grund. Also sehr konservativ und null Einheiten. Und dann haben sie halt ihr die Trumpfkarte gezogen. Bill Gates himself hat dann halt, glaube ich, die Werbung war irgendwie mit einem Hamburger oder so in der Hand, also mit einem Whopper, glaube ich, von wegen so the size of a Whopper, irgendwie sowas in dem Dreh, und dann haben sie halt den S-Controller damit promotet. So, voll wirr, aber es hat überhaupt nichts gebracht.
Ja, eindeutig. Obwohl sie ja immer versucht haben, halt exklusive Entwicklungen dafür zu bekommen und so. Naja.
Ich frage mich ja eher, wer hat denn den Original-Controller-Design? Was muss das für ein Sasquatch-mäßiger Mensch gewesen sein mit so riesigen Pranken? Ich habe ja schon so Spinnenbeinhände, ne? Relativ lange Finger. Aber wenn ich diesen, ich habe den jetzt hier nicht liegen, wenn ich den Duke-Controller in die Hand nehme, dann so, oh Gott, was ist das? Da hast so viel Estate, ne? Einfach so viel Platz auf diesem Controller und so winzige Knöpfe, das kommt ja auch noch dazu. Diese schwarze und weiße Knopf, den du da drauf hattest, ich weiß nicht, das sind dann später die Shoulder-Buttons oder sowas geworden, die zweiten, die sind so klitzeklein. Ja, gut. Also Crystal-Konsole, ja?
Ja, und dann habe ich angefangen, das Spiel zu kaufen. Aber ich kann mich gar nicht erinnern, da müsste was, ob da Halo 2 schon raus war oder nicht, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber da müsste ich eigentlich, also ich kann mich erinnern, dass ich das auf Konsole gespielt habe und auf PC irgendwie mal.
Ja.
Aber ich kann dir überhaupt nicht mehr sagen, wann ich Halo 1 gespielt habe und wo zuerst, ehrlich gesagt. Aber ich kann mich irgendwie an beides erinnern, so halbwegs. Und ich weiß noch, dass die hat, ich weiß nicht, ob ich die hab noch oder ob ich die mal verkauft habe zwischendurch, aber ich hatte die CE-Version, also die Collector's Edition von Halo 2, diese Steelbook.
Ich glaube, die hatte aber jeder. Ich habe die auch. Ich weiß gar nicht, ob es eine andere Version von dem Spiel gab als die Metallhöhlen-Collection. Es gab noch ein Multiplayer-Map-Pack, was rausgekommen ist. Das habe ich auch. Und das ist in der regulären Hülle drin gewesen. Aber also Halo 2, ich glaube, das gab's nur in dieser Collectors Edition.
Das kann gut sein, ja.
Ich habe das nie anders gesehen, das Spiel. Also vielleicht in so einer eher Gold-Edition, so vom Grabbeltisch oder so. Das ist irgendwie anders, aber
Software-Pyramide wahrscheinlich.
Ja, ja, genau. Software-Pyramide. Ich kannte das nie anders als in dieser Steelbox-Edition. Ich habe es halt irgendwie, ich habe mir Halo 2 dann irgendwann auch mal nachgekauft, als ich schon die Xbox 360 hatte. Und da war das auch die Collectors Edition zusammen dann halt mit diesem Map Pack. Guck mal hier, der Superfox, ne, wir sind ja jetzt wieder live gerade, der Superfox schreibt, ich habe die Standard-Plastik-Version von Halo 2. Aber guck mal rauf, Superfox, ob es nicht von der Software-Pyramide ist.
Ne, ich glaube nicht, dass sie das da reingesetzt hätten.
Ja, interessant. Auf jeden Fall. Ne, das ist bei dir erst dann, also du hast das nie für einen PC gespielt, den ersten Teil.
Doch, ich meinte ja gerade, ich kann mich nur nicht mehr erinnern, wo ich es zuerst gespielt habe und in welcher Reihenfolge und sowas. Also, was ich nie gespielt habe, ist die PC-Version von Halo 2. Da kann ich mich ziemlich gut dran erinnern. Die habe ich nie gespielt gehabt, aber ich habe dann die Konsolenversion gespielt auf jeden Fall. Und also, da war ich halt dann auch on board eigentlich. Aber
es gab eine PC-Version von Halo 2?
Ja, natürlich.
Okay.
Ja, oh, tatsächlich. Bildungslücke.
Ja, Bildungslücke, weil das ab dann war es für mich ja eigentlich durch. Ja.
Ich hab, die wurde auch ganz dediziert halt nochmal entwickelt und die kamen dann, oh Gott, was war das? Exklusiv für Vista irgend so ein Mist.
Ach ne? Doch, weißt ja, natürlich. Ah, ja. Das ist diese scheiß, das ist diese, mit dieser furchtbaren Oberfläche gewesen, die sie da, Games for Windows Oberfläche und irgend so ein Krimskrams, den sie da reingebastelt haben.
Ah, ja, nicht, da dieser, bin ich mir nicht mehr Müll? Ganz sicher. Nee, aber. Ja,
ich weiß, ach, das ist eine ganz, das ist das The Dark Age of PC Gaming, Games for Windows Oberfläche, mit Shadowrun irgendwie eingeführt und damit, glaube ich, auch gestorben. Kannst ja keins von den Spielen mehr spielen heutzutage, wenn das diese Games for Windows Oberfläche hat, ohne dass du da 5000 Mal nachpatchen musstest.
Ja, definitiv.
Die versuchen immer mit den Microsoft-Servern zu reden, die nicht mehr existieren.
Also hier 2006 wurde der PC-Port angekündigt.
Und 2007 ist es dann, glaube ich, rausgekommen oder 2008 oder so, ne?
Released it was pushed. Ja, okay, also Ende Mai 2007 kam es dann raus. Ja, genau, Halo 2 Vista.
Ja. Ja. Naja, also eine interessante Zeit einfach, ne, wo dieses erste Spiel rausgekommen ist. Und du hast ja gesehen, wie populär die Xbox geworden ist, die erste Xbox. Und die haben
damit, Tatsache. Du hattest recht, es war einer der Launch-Titel für Games für Windows Live.
Ja.
Ach du Scheiße, ja. Ich hab's
das hast du schon verdrängt, ne? Gespielt, das ist, weil wir darüber nie reden.
Ich hab's ja nie gespielt, aber ich wusste das nicht. Nicht mehr.
Ja. Ich kann mich erinnern, aber es ist auf jeden Fall The Dark Ages of PC Gaming. Da gab's ein paar Spiele, die da rausgekommen sind. Auch, ich glaube, hier Dawn of War 1 oder 2 müsste das gewesen sein. Das war auch so ein Games, das war alles furchtbar. Wirklich, das ist eine ganz scheißige Oberfläche. Und das war ja schon, also das war ja schon die Zeit von Half-Life 2, also von Steam. Das war schon etabliert zu dem Zeitpunkt. Und die haben es halt partout versucht, also vielleicht auch nachvollziehbar, aber heutzutage eben nicht, da einen entsprechenden Gegenpol zu aufzubauen. Ne? Naja, sei es wie es sei, du hast halt dann die Xbox 1 gehabt und Development war cool, ne? Aber ich glaube, vielleicht steht das ja auch da irgendwo in deinen geheimen Unterlagen, Wikipedia, die Xbox 1 ist nie finanziell erfolgreich gewesen. Das Ding ist einfach zu teuer gewesen in der Produktion. Ne? Standardkomponenten, irgendwie umfriemeln, neu verbasteln, diese eigene Hülle dafür zu, das ist ja auch schweineteuer, dafür so einen Gussrahmen irgendwie zu bauen, Controller-Entwicklung von null auf neu zu machen. Die haben sich ja nicht irgendwie etablierte Leute da reingeholt, die haben so wenig Zeit gehabt, die mussten das alles selber machen. Wie gesagt, die haben den Sasquatch da reingeholt und haben denen einen Controller kneten lassen, anscheinend. Ja, dann irgendwann haben sie sich halt Expertise hinzugeholt mit
anscheinend diese zwei Stationen für Memory Cards, ne?
Ja, du übertrieben einfach.
Faktisch keine.
Ja, keine,
aber du hast zwei davon Stationen wie bei der Dreamcast.
Vier Controller Ports in dem Ding gehabt. Das war ja anscheinend so ein, ich weiß nicht, was das für eine Entscheidung war, aber die haben sich irgendwas angeguckt. Ich weiß nicht, was, das N64 oder so. Es hatte vier Stöpsel.
Ja, GameCube hatte auch vier.
Ja, aber der GameCube, der ist wann rausgekommen? 2000.
Vor der Xbox.
Ja, aber nicht viel vor der Xbox. Ich behaupte mal, der GameCube, der war schon durchgelutscht. Beziehungsweise die Zeit der Entwicklung für die Xbox 1 war schon so weit vorangeschritten, dass sie nicht auf den GameCube gewartet haben, um sich irgendwelche Inspirationen zu holen. Das muss ja irgendeinen Sinn haben, da vier Controller-Ports einzubauen. Ne? Ich weiß, welches Spiel kann man zu viert an der Xbox spielen?
Baldur's Gate Dark Alliance.
Okay, das war der Grund,
warum. Und Dungeons & Dragons Heroes.
Warum du da, ist das nicht das gleiche Spiel?
Nee, aber dieselbe Engine.
Das war anscheinend der Grund,
dafür kam 2001 raus, ja, November.
Genau, die September. Xbox auch. Vier Controller-Ports einzubauen. Diese zwei Erweiterungsslots in dem Controller, die müssen sich ja mit den Erweiterungsslots in dem Controller N64, Dreamcast, ich weiß nicht, angeguckt haben.
Ja, das kam fast zeitgleich raus, hast du recht, ja.
Ja. Also. Das angeguckt haben, also die haben sich halt einfach alles offen gehalten, darauf will ich hinaus, ne? Also die wussten ja nicht, ob sich das Ding etabliert, und wenn die Entscheidung da ist, so, ne, wenn wir jetzt schon Geld ausgeben, dann vielleicht einmal richtig, um uns den Weg halt offen zu halten. Und es hat ja auch nicht besonders lange gedauert, bis der Nachfolger der Xbox 1 dann angekündigt wurde, die Xbox 360, und da siehst du, wie viel weiter fortgeschritten die Idee von dem Ding eigentlich war, ne? Auf einmal Custom Motherboard, Custom Prozessor, der da reingebaut wurde, mit eigenentwickelter Grafikeinheit, die da drin war. Das Ganze halt in einem speziellen Layout dafür. Die ganze Konsolenaufstellung war komplett anders. Ne? Die haben ja den fatalen Fehler gemacht, da eben keine Festplatte mit einzubauen, sondern diese Arcade-Version rauszubringen.
Aber ich würde sagen, lass das mal außen noch vor.
Genau, ich will nur auf die, ich will zurückkommen auf Halo. Also es hat zumindestens den nötigen Kickstart gegeben, das erste Spiel, um dieser Konsole zum Erfolg zu verhelfen. Dann haben sie ja den Fall gehabt, dass sie, ich guck mal kurz auf die Uhr, wie viel Zeit wir haben.
Wir fangen langsam mal mit den Spielen an.
Genau, so, haben sie halt mit der Entwicklung vom zweiten Teil anfangen dürfen bei Bungie und haben dafür wieder nur ein Jahr bekommen. Das ist ja eigentlich das Abstruse an der ganzen Geschichte. Die haben halt Halo 1 entwickelt unter sehr viel Druck, behaupte ich jetzt mal, ohne mit einem der Entwickler gesprochen zu haben, aber es war ja nicht besonders viel Zeit. Dann kam die E3 2003, müsste das gewesen sein. Und bei der E3 2003 musste Bungie was Spielbares präsentieren und haben Kampagneninhalte gezeigt von Halo 2, vermeintliche Kampagneninhalte, wo du auf der Erde spielst, mit eben einem Warthog wieder durch die Gegend fährst. Erde wird angegriffen von der Allianz, von den Covenant. Und du musst halt irgendwie die Viecher da abschießen. Ja, die haben tolle neue Raumschiffe da gezeigt von den Aliens. Sehr viel Dynamik wurde drin gezeigt, also mehr als im ersten Teil, dass du halt mit den Soldaten interagieren kannst als Master Chief. Das sah schon richtig geil aus, was sie da gezeigt haben. Und jetzt, heutzutage wissen wir, jetzt ist vor kurzem, er hat übrigens auch überhaupt dieses spielbare Teil, den haben sie irgendwo rausgebuddelt, also versuchen sie jetzt nochmal umzusetzen, dass man das auch wirklich nochmal extra auf dem PC irgendwie zum Laufen kriegt. Das war alles nix in der Entwicklung. Das haben die extra für die E3 zusammengezimmert aus Assets, die sie halt rumliegen hatten oder extra dafür erstellt haben. What? Und ein Jahr später musste das Spiel dann rauskommen und sie haben dann wieder nur ein Jahr Zeit gehabt, um Halo 2 zu basteln. Also unglaublich erfolgreich gewesen und unglaublich viel Glück auch da wieder gehabt. Vielleicht auch die richtigen Leute an den richtigen Positionen gehabt. Man weiß es nicht, ne? Das ist halt so ein interner, da hat noch niemand von denen halt so ausgepackt, dass er sagen konnte, so ja, die haben uns alles gegeben, was wir wollten bei Microsoft. Hauptsache, das wird was. Aber es muss schon so irgendwie in die Richtung gelaufen sein. Na, wenn, also ich stell mir das so vor, wenn du halt von Microsoft gekauft wirst, so einen riesigen Backlog an Leuten hast, die halt den modernen Computer erfunden haben und du musst halt was entwickeln für deren neue Zaubereinheit, die Xbox Unit. Und dann heißt es halt, ja, wir haben Probleme irgendwie mit der Netzwerktechnik. Ja, okay, ich schick mal Bill mit seinem Team vorbei, der wird das schon irgendwie lösen. Da kommen da halt so 20 Leute reingelaufen. Na, was habt ihr denn für ein Problem? Ne? Was läuft denn hier nicht richtig? Ist ja kein Problem. Wir schreiben dir den Code neu und dann läuft's schon. Irgendwie so muss das ja laufen, wenn du schon so eine riesige Firma im Hintergrund hast.
Die sind ja extra. Ich hatte das immer so verstanden aus der Doku auch, dass er halt gar keine Ahnung hatte davon, von konkret von diesen ganzen Problemen und die ja komplett unter dem Radar alles
ja, genau, gemacht haben. Bei der ersten Xbox, ne? Aber ich meine jetzt so im Voranschreiten des Development, das Ding wird ja erfolgreich, die erste Xbox. Und dann heißt es halt so, ja, wir müssen jetzt das nächste Spiel produzieren und die brauchen da halt irgendwelche Assets, ja, egal was es ist, die brauchen Soundleute, die brauchen Grafiker, ich weiß es nicht was. Ne? Das Team ist ja enorm aufgestockt worden. Die haben das wahrscheinlich alles einfach bekommen. So, wenn die gesehen haben, das läuft, die haben da Millionen von Einheiten umgesetzt, die müssen jetzt mal langsam finanziellen Erfolg mit dem Ding machen. So, ja, schieb rein. Hauptsache, das wird was. Und wenn die dann von dem ersten Teil 6 Millionen Einheiten verkauft haben oder bis zu dem Zeitpunkt, wo es Halo 2 rausgekommen ist, was waren das, 3 oder 4 Millionen Einheiten? Und dann kommt der zweite Teil und die haben wie viele Millionen dann davon gemacht? Was hast du vorhin gesagt? 100? 100 Millionen Dollar damit umgesetzt?
Mit dem ersten schon irgendwie, ja. Ach, keine Ahnung. Ich muss das jetzt nochmal.
Richtig krass, ne? Die wurden ja auch, also Bungie selber, der Entwickler, die sind ja dann wieder umgezogen. Die waren irgendwie vorher in, weiß ich nicht was, ja, Los Angeles oder so hatten sie ihr Studio und sind dann halt nach Washington umgezogen, Richtung Redmond. Also die waren sehr nah am Microsoft-Hauptquartier eben dran. So sagen wir mal Fahrradreichweite. Also der Weg ist auch sehr kurz gewesen zum Hauptquartier. Das hilft halt dabei. Das ist so ein bisschen wie bei dem PlayStation Inhouse-Studio. Die sind ja auch direkt an der Zentrale dran gewesen. Das ist schon cool gewesen. Aber ja, vielleicht so viel erstmal zu der Entwicklung und zu dem, wie es eigentlich gelaufen ist. Kommen wir mal zum eigentlichen Spiel, oder?
Ja, danke.
Das war mir jetzt wichtig, das einmal zu verstehen.
Ja, ist in Ordnung.
Sorry.
Du darfst ich auch gerne nachher deinen Monolog fortführen, dann mit der Story.
Ich hab eine Sache, womit man vielleicht gut einsteigen könnte. Ich habe hier die Retro-Gamer von 2022 mir rausgesucht. Mhm. Das ist halt Halo, die Cover-Story. Und eins in der Vorbereitung, was mir aufgefallen ist, ne, hier die ist ein Abschnitt, Titelstory hier eben, auf Seite 19, wenn ihr das nachlesen wollt, die Waffen von Halo. Dieses tödliche Arsenal wendet das Blatt zugunsten unseres grünen Einzelkämpfers. Danke, Jörg, für die tolle Übersetzung immer von den Sachen. Pass auf, und jeder wird die Augen verdrehen bei dem Teil, den ich jetzt hier vorlese. Und ich hoffe, du auch, Tobi. Also alle Gewehre werden vorgestellt, alle Waffen. Und jetzt fangen die an mit der M6D-Pistole, also die Magnum aus dem ersten Teil. Ja. Die Chancen stehen hoch, dass ihr diese Zweitwaffe, abgesehen von den ersten Momenten auf der Pillar of Autumn, selten benutzt habt. So ziemlich alles Herumliegende ist besser als diese klassische Pistole. What?
Von wann ist das?
Habt ihr das Spiel gespielt? Also das ist April, Mai 2022. Was? Was? Die haben das Spiel nie gespielt. Was sind das denn für Pappnasen hier, die diesen Artikel geschrieben haben? Das ist absoluter Schwachsinn, was da drin steht. Ja. Also, Tobi, erzähl mal, die Pistole. Was ist das Besondere an dieser Pistole?
Tja, wenn du gut Headshots verteilen kannst, dann rockt die halt einfach alles weg.
Das ist die ultimative Waffe in dem Spiel. Den ich benutze, der ist selten dämlich.
Ich glaube, die hat nicht mal irgendwie Streuung, ne? Also,
gar
ich glaube,
das ist. Ja. Das ist ein Snipergewehr.
Ja, klar.
Ohne Zoom. Ja, das ist ein Snipergewehr.
Nee, mit Zoom sogar.
Ja, aber stimmt, halt du kannst ja sogar ranzoomen ein bisschen, ja. Mhm. Also, Leute. Ich hab mir das vorhin durchgelesen auf Klo, wäre fast in die Schüssel reingefallen. So, was?
Also ich meine, ich finde auf der Konsole ist es tatsächlich angenehmer, ne, immer mit einem mit einer MG zu schießen, weil du halt einfach nicht so extrem genau sein musst. Aber die Leute haben das ja so zu Tode gespielt, da konntest du das dann halt irgendwann. Da konntest du auch im Multiplayer Headshots verteilen ohne Ende damit. Und wenn du das gelernt hast, dann war es halt unstoppbar. Ja, also und ja. Ich habe es ja ein bisschen vorgespielt auf der Originalkonsole mit einem. Okay, das war kein Originalcontroller, aber man hat ja gesehen, also die Kombi hier Plasmagewehr, Schilde runter und dann ein oder maximal zwei Kopfschüsse, ich weiß es nicht mehr, bei den Eliten nur so auf normal. Ja, reicht halt. Also das Ding ist ja total über. Deswegen haben sie es ja im zweiten Teil rausgenommen, ne? Oder entschärft eher.
Weil sie es im Multiplayer leider so drin gelassen haben, ne? Ja. Das ist eben das große Problem gewesen. Ja. Dass sie die Waffe im Multiplayer so erlaubt haben. Also, das ist die absolute, das ist so schlecht. Das müsste man, dieses Magazin müsste man den Originalredakteuren, der Jörg
Henner, ich meine, allein das ist ja nur. Ich habe Red vs. Blue nie super lang gehört oder geguckt, meine ich.
Ja, das war auch.
Ne, die ganze Serie, deswegen, aber. Da haben die ja wahrscheinlich 5 Millionen Witze drüber gemacht, wie overpowered die Pistole ist.
Also, wie gesagt, Leute, ne, das tut mir dann so ein bisschen weh, wenn ich das hier lese. Und das ist halt, es ist ja kein, das ist nicht die Bild-Zeitung hier, das ist ein Branchenmagazin. Also, da sowas direkt mal den Redakteuren schreiben, Leute, es geht nicht. Das haben sie auch
wie
nicht
ausgetauscht. Wie wenn der Irate-Gamer sich drüber aufregt, dass Contra so schwer ist und stirbt.
Ja, gut.
Da oder die der auch Typ, mitmachen. Der den Cuphead, das Cuphead-Training gespielt hat und nicht durchkam.
Ja. Also, ich weiß nicht, ne? Aber gameplay-technisch, erzähl mal ein bisschen was von dem Spiel.
Also, das Dumme ist, dass heutzutage denkst du halt, ja, es ist halt ein klassischer Ego-Shooter, ne? Das ist lustig, weil das hat halt so viele Standards gesetzt für die Konsolen-Shooter. Also wie gesagt, es fällt mir echt super schwer, mich dran zu erinnern, wie das war, das zum ersten Mal auf der Konsole zu spielen, ehrlich gesagt. Und ich war jemand, der GoldenEye gespielt hatte, obwohl das ja offiziell nicht in Deutschland verfügbar war und so. Aber ich kann mich dran erinnern, dass ich da jetzt nicht so komplett, oh mein Gott, was Ego-Shooter auf der Konsole, ne, irgendwie so war.
Das war ja auch nicht, also für den Spieler an sich war es auch nicht so was Revolutionäres. Vielleicht ist das auch erst durch die Medien so damals gekommen. Aber wenn du heute darüber liest, ne, so Konsole-First-Person-Shooters, da fallen halt nicht viele Namen, die zu dem Erfolg beigetragen haben. Und Halo wird halt immer wieder als Wegweiser dargestellt.
Ja. Also, ja, aber selbst wenn du jetzt zurückgehst, ist halt super flüssig. Und es ist so, wie du dir heutzutage immer noch Ego-Shooter auf der Konsole vorstellst. Ne? Es ist tatsächlich fast schon drastisch, wie sehr das immer noch der Standard ist. Das Einzige, was du nicht hast, ist sowas wie Rennen. Ne? Also wenn du zurückgehst zu Halo und das noch nie gespielt hast oder überhaupt Halo spielst, dann merkst du ein paar komische Sachen in den zumindest vor der Free-for-Free-Ära, so. Ne? Ja. Da haben sie es ja dann Stück für Stück ein bisschen mehr modernisiert.
Bei Reach,
also
bei Reach gab es auch so ein paar Sachen, die moderner waren.
Ja, also zum Beispiel Rennen halt haben sie dann irgendwie mit reingebracht. Und was man halt gewohnt ist, ne, du klickst den linken Stick rein und du rennst. Das macht ja jedes Spiel fast. Solche Geschichten, dann auch dieses Zoomen, dass du kannst mit manchen Waffen zoomen, aber wenn du getroffen wirst, zoomst du sofort raus.
Weg, genau.
Das ist so eine Eigenheit von dem Spiel. Du merkst, dass die Gegner nach einem Prinzip funktionieren, das mehr, sag ich mal, Richtung Doom eher geht. Und vor allem dann, wenn man doch heutzutage hier Doom 2016 und das Doom Eternal gespielt hat, dann greift das wiederum auf, ne, und macht das nochmal moderner. Und zwar ist es eher so ein Prinzip von so Character-Action-Games oder sowas. Also du hast genau aufeinander abgestimmte Gegnergruppen, die sich halt in einer ganz speziellen Weise verhalten. Und du musst sortieren, was ist die größte Gefahr und wen muss ich zuerst ausschalten und so weiter und so fort, ne? Mache ich eher die Kleinen weg, damit ich mich auf die Großen konzentrieren kann, oder haben die Großen irgendwas, was die Kleinen anstachelt oder besonders gefährlich macht, oder sind die so stark, dass ich die halt zuerst irgendwie betäuben muss oder sonst irgendwas, ne?
Das und, war auch revolutionär, ne? Dass du diese, du hast halt nicht verschieden aussehende Gegner, die letztendlich alle gleich Kanonenfutter sind, sondern ne, du hast halt die Allianz, also The Covenant, und die sind halt vom Design, sind die halt unterschiedlich und können auch unterschiedliche Sachen. Das ist damals auf jeden Fall stark forciert worden, diese Sache zu kommunizieren, ne? Dass das ein Key-Feature von dem Spiel ist. Ich habe mir da auch immer so gedacht, als ich dann Halo 1 gespielt habe, ja, verstehe ich schon. Das kommt aber erst richtig rüber, wenn du auf Legendär spielst, also auf der höchsten Schwierigkeitsgrad. Davor ist das alles nett, dass die unterschiedlich aussehen und dass sie unterschiedliche Geräusche von sich machen und sich halt auch aufregen teilweise, die Viecher, ne? Wenn so ein Eliten das Schild wegschießt und so, dann ärgert er sich. Genau. Das ist halt sehr cool, aber es ist jetzt nicht wirklich herausfordernd. Auf Legendär, klar, weil das auch an sich schwerer ist und du weniger aushältst und so, yo. Aber wenn du da nicht taktisch vorgehst, die machen dich platt. Die schmeißen dich mit Granaten tot, das gibt's gar nicht. Hast du keine Chance.
Ja, also soweit ich das aus meiner Game-History-Knowledge ziehen kann, ist es halt wirklich Marke Doom. Weil Doom funktioniert, also auch schon das originale Doom, das funktioniert halt nach dem Prinzip, du musst immer gucken, also jeder Gegner hat sehr spezifisches Aussehen, hat sehr spezifische Geräusche und ein ganz spezifisches Verhalten, sodass du halt sofort, wenn du in den Raum reinkommst, wahrscheinlich schon vorher durch die Geräusche, die du hörst, weißt, okay, was erwartet mich da und wen muss ich zuerst bekämpfen, in welcher Reihenfolge und so weiter. Und das hast du bei Halo auch sehr stark, bloß in einem ganz anderen Kontext. Also es ist viel offener, du hast wirklich mehr das so ein Guerilla-Kampf-Gefühl, ne? Also es gibt eher mehr so Häuserkampf im weitesten Sinne und große Ebenen, wo du, mehr so ein Kriegsschauplatzgefühl, bis du dann wieder in ein paar engere Sachen reinkommst, also engere Umgebungen und sowas. Aber ja, es hat immer das Gefühl von, du begegnest einem Squad von Gegnern. Ne? Es ist fast nie ein einzelnes Element oder so, sondern das ist immer eine Gruppe, die du knacken musst. So, ne? Also es sind wirklich so Feuergefechte im weitesten Sinne. Das ist ziemlich cool. Denn die Waffen sind alle recht futuristisch, also, ja, was ist, das sind nicht unbedingt super futuristisch, also teils, ne, du hast halt die Alien-Waffen und die regulären Marine-Waffen. Die sind sehr traditionell. Pistole, MG, Sniper, Raketenwerfer, ne, alles, was sich so etabliert hatte schon Spanker. Bei PC, bei den PC, Ego-Shootern. Aber dann hast du die Alien-Waffen und die funktionieren tatsächlich, nach viel, ja, ganz anderen, Prinzipien, was die Plasma, das Plasmagewehr, was einfach einzelne, aber stärkere Schüsse so raushaut, ein bisschen langsamer und die, das sind richtige
Projektile, ja.
Ja, Projektile, ich meine nur, bei Ego-Shootern oder bei Spielen generell ist es ja nicht so, dass jede Waffe, auch wenn die in der Realität Projektile hätte, funktioniert das in der Game-Logik nicht als Projektil, sondern das ist ein, du schießt auf etwas Ray. Und in dem Moment, wo du den Abzug drückst, wird halt der Schaden verteilt. Das heißt, da fliegt nicht wirklich ein Physikobjekt raus.
Weil der abgeschossen wird, eine Linie, mehr oder weniger.
Genau, ja, also, wird. Ja, das nennt man dann, oh Gott, da gibt's so einen bestimmten Begriff dafür, fällt mir gerade nicht mehr ein, aber, ja, also, eine Point-and-Shoot quasi und du triffst 100%, der Male, wenn du abdrückst, solange du die Gegner im Visier hast. Ja, aber die Plasma Rifle funktioniert dann eben tatsächlich also auf Basis von Projektilen. Das heißt, du kannst auch, wenn die zu lange braucht, das Projektil kannst auch daneben schießen und so, glaube ich. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
Das hat eine Physik, ne? Also es fällt ja auch runter, das Projektil. Mehr oder weniger, aber das ist halt die Größe des Projektils ist entscheidend. Das ist ein dicker, fetter Plasma-Punkt, der da vorne rauskommt. Ja. Je nachdem, ob du Pistole oder Plasmagewehr
halt hast. Also du siehst es halt einfach, ne? Das sind tatsächliche Projektile, die durch die Gegend fliegen. Genauso die Plasmapistole, ne? Wenn du die auflädst, dann hast du so mega Plasmagranate im Grunde.
Fliegt ganz langsam.
Und auch der Needler, den es gibt, den Homing, super. Die Homing-Waffe, aber auch die kann blockiert werden. Das heißt, du kannst auf jemanden schießen, die Projektile folgen dem. Er kann aber um eine Ecke gehen und dann schlagen die halt in der Ecke ein, statt im Gegner. Also das gibt's alles.
Wenn sie in den Gegner einschlagen, Tobi, und das mehr als 10 Stück oder so sind, dann hast du auch eine satte Explosion am Ende.
Genau, das killt dann instant. Und Was gibt's hier noch für Alien-Waffen? Es gibt noch diese Sniper-mäßige Waffe, oder? Bei denen?
Oh, gab's so ein Energiegewehr? Nee. Gab's das im zweiten Teil?
Okay.
Dann und was gab's noch? Den Plasma-Werfer hast du noch. Den von den Huntern. Den gab's aber, glaube ich, nur im Multiplayer. Den konntest du im Singleplayer gar nicht aufheben.
Mhm. Und halt die Plasmagranaten statt Splittergranaten, ne? Die haften statt.
Genau.
Aber das ist ja wenigstens noch so halbwegs konventionell, ne? Also
Haftgranaten, ja. Die waren super. Ich überlege, ob es im ersten Teil irgendwas gab. Warte mal, ich habe doch hier die. Ich habe doch gerade die Waffen von Halo hier offen. Plasmapistole, Plasmagewehr, Nadelwerfer, ja, Brennstabgewehr nennt sich das dann.
Ah, ja.
Eigentlich Waffe von Jäger-Kampagne, könnte sie auch Multiplayer-Version nutzen. Ja, siehst du, das sage ich ja. Das ist der Plasma-Werfer, weiß ich was.
Das aber das war's, oder?
Das war's an Alien-Waffen.
Ja. Ja, also die haben auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung gebracht.
Ja.
Wenn man das Spiel startet, ist es auch sehr linear am Anfang, so als Tutorial, ne, wo man sich durch diese, durch die Pillar of Autumn, das Raumschiff der Menschen, das er auf diesen Halo zusteuert, dann noch spielt und die Aliens angreifen. Und ich finde, das zeigt eigentlich gleich im ersten Level so ein bisschen die Karten für spätere Level.
Ja, so. Absolut. Also wir haben das ja nochmal gespielt und das ist so verwirrend, weil alles gleich aussieht. Also.
Ja, also man merkt da doch sehr stark, dass sie diese limitierte Zeit hatten, ne, und ihren ganzen Scope runterfahren mussten. Also du läufst dann durch sehr stark kopierte Gegenden ständig durch. Und irgendwann verlierst du echt so ein bisschen die Orientierung. Also du hast ein Radar, was die Gegner anzeigt und so, aber das heißt, du hast kein Level-Radar oder so eine komplette Karte. Map, der ja, das gibt's nicht. Und tatsächlich war das, daran kann ich mich noch relativ genau erinnern, dass ich beim ersten Mal, wo ich das versucht habe durchzuspielen, gegen Ende total verwirrt war, wo du diese sehr weitläufigen Maps hast, wo du immer wieder durch diese einzelnen Innengebiete durchgehst, dann hast du diese riesigen Brücken, die miteinander verbinden, ne? Und ich bin da dann irgendwie mit einem Banshee-Flieger durch die Gegend geflogen. Ich hab, wo muss ich denn jetzt hin? Und irgendwann kriegst du ja so einen Indikator, wenn
Kriegst du immer so einen Pointer, wo du hin musst, ja.
Ja, aber selbst das irgendwie, ich weiß, da habe ich im Grunde dann immer gewartet, so, warte, wo muss ich denn jetzt hin? Ich verstehe es einfach nicht, sieht alles gleich aus. Ich bin teilweise einfach zurückgelaufen in die falsche Richtung, weil ich dachte, ich habe halt gekämpft und irgendwann wusste ich nicht mehr, in welche Richtung war ich jetzt eigentlich gerade unterwegs. Gut, rant over. Aber nach diesem Intro wird man aber halt abgesetzt auf Halo. Und das ist halt so ein Magic Moment, finde ich. Auch der Spiele allgemein fast schon. Ja, doch, würde ich sagen. Wenn man plötzlich auf dieser Welt ist und merkt, oh, ich kann ja jetzt relativ frei mich da durchbewegen. Das ist alles riesengroß. Das ist ein bisschen wie bei Unreal, wenn man aus dem Raumschiff rauskommt. Ne?
Wie bei Unreal 1, ja.
Ja, du merkst plötzlich so, boah, das ist ja riesengroß. Also, zumindest scheint es riesengroß.
Ja.
Und es hat ja ewig gedauert bis Infinite, wo man wirklich dann mal so eine Art Oberwelt hat, die man frei erkunden kann. Aber es ist weitläufig genug, dass du halt das Gefühl hast, du könntest irgendwie überall hin.
Mhm. Ja. Für mich war nochmal augenöffnend beim zweiten Level, ne, wenn du auch den Halo halt runterstürzt. Und wir haben es ja jetzt vor kurzem nochmal gespielt. Und du hast am Anfang diese Absturzstelle von deinem Shuttle da. Alle sind leider gestorben, die mit in dem Shuttle drin waren. Und du rennst dann da durch, hast die ersten Eliten, die du abschießen musst. Dann kommst du da zu der ersten Menschenansiedlung mit so einem Leuchtfeuer, was da immer hochschießt. Ne, dieses ganz markante Gebäude, was halt auf so Halos steht. Und danach wird dir der erste Warthog gedroppt. Und mir war das ja nicht klar, dass man mit dem Auto da durch die Gegend fahren kann. Ich bin in den ersten Warthog eingestiegen und die Kameraperspektive ändert sich auf einmal auf Third Person, also Original Entwicklungskameraperspektive, muss man dazu sagen, von diesem Auto zumindest. Und ich fand den immer richtig geil, den Warthog. Und ich bin so ein Typ gewesen und habe dann natürlich später im Internet festgestellt, ich bin einer von Millionen, ich wollte ja überall hin mit diesem Warthog. Also ich habe versucht, den Warthog überall mit hinzunehmen, in jeden Levelabschnitt. Und hab da Stunden verbracht, teilweise im Spiel. Auch in den Passagen, wo du den halt definitiv nicht mit reinnehmen kannst. Aber die Physik von dem Auto war so verzeihend, dass du den halt schon weit mit rumschleifen konntest in dem Spiel.
Ja. Ja.
Das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Vor allem, wenn du eine Granate hattest.
Ja, solange es geht, in dem Auto drin zu bleiben. Und wir haben ja nochmal festgestellt, ich war mir da auch nicht mehr so hundertprozentig sicher, im ersten Teil gehen die Fahrzeuge ja auch nicht kaputt. Du kannst ja alles machen mit den Dingern. Das ist Fahrzeug-Health, wenn du drin sitzt, ist an deine eigene Health gekoppelt. Das heißt, wenn du stirbst, ist vorbei, aber das Fahrzeug kann an sich nicht kaputt gehen.
Ja.
Das hat natürlich sehr, also die Möglichkeiten, das Fahrzeug mit hinzunehmen, sehr weit offen gehalten. Du hast ja gerade schon gesagt, wenn du eine Granate dabei hast, konntest du das Auto auch auf entsprechende Erhöhungen raufschleudern und so. Das war echt cool. Also es war für mich ein entscheidender Bestandteil des Spiels, das Spiel Spaß ausgemacht hat, diese Fahrzeugphysik, die mit drin war. Da hat sich ja nicht nur auf die Warthogs beschränkt.
Beziehungsweise du musstest Koop spielen, dann einer musste ein paar Granaten in der Tasche haben, dann hast du den da erschossen, direkt neben dem Warthog. Dann lagen da die ganzen Granaten rum und dann hast du darauf eine Granate geschmissen und die kombinierte Explosion hat dann den Warthog in den Himmel gejagt.
Ja.
Genau. Daran kann ich mich auch ganz spezifisch erinnern, dass man diese Videos irgendwann gesehen hat im Internet von Leuten, die so super absurde Physik-Witzeleien da gemacht haben mit dem Warthog, sich in die Stratosphäre geschossen und was weiß ich.
Ja.
Ja,
das war sehr lustig. Ja,
das weiß ich noch.
Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass du, das ja schon vorher von dir angesprochen hatte, diese Red vs. Blue Videoreihe, ne?
Ja.
Also das gab's.
Ja, das hat Machinima so im Grunde auch gegründet.
Ja, das gab es vorher nicht sowas, dass für ein Spiel explizit solche Mini-Videoreihen gemacht wurden, wo die im, ich weiß nicht, im Level-Editor oder wie haben die das gemacht? Ich weiß es halt technisch auch überhaupt gar nicht, wie die das hingekriegt haben, die Kameras halt frei zu bewegen und dann mit Voice-Over da irgendwelche Geschichten reinzusprechen von den zwei rivalisierenden Multiplayer-Teams. Also Team Red versus Team Blue, ich fand das extrem lustig. Es hat mich jetzt nicht ewig gefesselt, weil dafür habe ich es zu selten geguckt. Aber allein dieser Umstand, sowas aus dem Spiel rauszumachen, das zeigt ja schon, wie dediziert die Community dahinter war.
Ich meine, die Firma, die sich ja daraus gegründet hat später, Rooster Teeth, gibt's immer noch, ne?
Also. Abgefahren, oder? Also es war aus so einem Joke eigentlich. Ne? Aber zum Spiel.
Machinima gab's ja auch schon lange. Ja,
du hast ja. Ich habe, als ich das Spiel für den PC gespielt habe, habe ich die deutsche Version gespielt und habe es nicht gewusst.
Oh ja, ja, oh Gott, ja. Danke, ja,
natürlich schlecht, auch. Wie schlecht die Synchro ist in der deutschen Version. Das war
ja
im ersten Teil, ich weiß nicht, wer der Synchronsprecher von Master Chief war, aber der war nicht gut. Und dann hast du irgendwann mal die Möglichkeit gehabt, die Originalversion von dem Spiel zu spielen. Und dann hast du da so einen kernigen Typen, der den Master Chief spricht, ja. Und es ist auf einmal Gänsehaut, ne? wenn der Typ halt redet, wenn er denn mal redet. Und leider halt auch bei den Aliens in der deutschen Version so, nicht so geil. Ne? Aber es war spielbar. Es war okay. Schmunzelnd. Du warst halt auch nichts gewohnt. Das kommt halt auch noch hinzu. Ne? Also gute Synchronisation im Deutschen. Vielleicht bei Tomb Raider. Vielleicht da war es okay, denke ich, aber es war sehr selten, dass eine gute deutsche Synchronisation in dem Spiel drin war.
Kann mich gar nicht mehr erinnern, dass das mal in Deutsch war, aber mit Sicherheit gab es das auch.
Ja. Es war, also der Master Chief war schon entscheidend für den Erfolg des Spiels, also auch die Synchronisation im Englischen, die war schon sehr gut, aber du hast halt diesen Typen gespielt, von dem du nichts wusstest. Du wusstest ja nicht mal, ob der ein Mensch ist. Das wusstest du nicht, als du das erste Mal Halo gespielt hast. So, woher sollst du das auch wissen? Der setzt nie seinen Helm ab, der geht nicht pullern.
Vielleicht ist es auch eine Frau, wie bei Metroid.
Ja, und ich fand die Parallelen auch immer sehr krass. Ich fand die Parallelen wirklich da sehr groß, vor allen Dingen, als Metroid Prime rausgekommen ist. Und die halt mit so Tricks halt gespielt haben, wie diese Reflexion des eigenen Gesichts im Helm. Das war ja bei Metroid Prime so, dass du das halt teilweise zwischendurch mal sehen konntest, dass eine Textur rübergelegt wurde, dass du sehen konntest, dass du Samus gespielt hast. Hier war das ja auch so, dass das Interface zumindest daran angelegt war, dass du wirklich aus der Helmperspektive das siehst, was der John halt sieht. Deswegen finde ich, das war immer sehr parallel anzusehen. Samus redet halt auch so gut wie nie, aber das ist halt generell so ein Trope bei Ego-Shootern. First-Person-Games, dass du einen Helden hast, mit dem du dich so gut wie möglich identifizieren können solltest. Und der sollte so wenig wie möglich reden, damit du halt dich die Immersion verlierst. Und das bei Halo war es okay, ne? Du fühlst dich ja auch wie so gottgleich, ne? Dann triffst du irgendwann im ersten Level auf diese Marines, also im ersten Level, der auf dem Halo spielt, letztendlich der zweite Level im Spiel. Und die freuen sich richtig, wenn sie dich sehen. So, ja, scheiße, der Master Chief ist da, wir sind gerettet. Du denkst so, okay, Leute, ne? Kein Ding, hier bin ich, was soll ich machen? Ach so, da kommen die Bösen, ja klar, ich mach die mal eben weg. Und ich habe auch immer eine sehr persönliche Beziehung zu diesen Marines aufgebaut. Ich wollte nicht, dass irgendeiner von denen stirbt. Hab halt immer versucht, das gleiche Team da in meinem Warthog drin zu haben. Ne? Ich habe mich immer geärgert, wenn der Gunner gestorben ist. Oder der Beifahrer oder so. Ich fand das immer blöd. Aber Weiß auch nicht, wie es dir da so gegangen ist. Hast du da auch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ja, allerdings ist es halt sehr schwer, die am Leben zu erhalten, weil die sind einfach strunzdumm.
Ja, leider. Die springen auch mal gern wie die Hühnchen unters Auto, um irgendwo wegzuspringen, ne? Also.
Was auch bei Infinite heutzutage immer noch sich sehr wirklich gut funktioniert. Ja.
Naja. Bisschen komisch wurde das Spiel. Ich weiß auch nicht, wie das in der Entwicklung gelaufen ist. Ein bisschen komisch wurde das Spiel dann zur zweiten Hälfte, wenn du hinter das Geheimnis des Halos kommst. Ne? Die haben ja da storytechnisch im ersten Teil ganz gut gearbeitet. Ne? Du kriegst die Cortana da in den Kopf reingesteckt, weil Cortana, wenn die gefangen genommen wird, letztendlich ausgequetscht werden könnte darüber, wo die Erde ist. Das ist ja so der Trope. Ne? Du hast halt die Covenant, die versuchen da alle Planeten einzuglasen, weil sie irgendwie ihre heilige Reise haben und Menschen sind da irgendwie auf diesen heiligen Planeten, muss halt alles verglast werden, alles weggemacht werden und wir wollen halt die Menschheit auslöschen. Dafür müssen wir wissen, wo die Erde ist, der Heimatplanet, und jedes Raumschiff von den UNSC, also von der menschlichen Militärvereinigung da, hat halt so ein Protokoll, Cole-Protokoll heißt das. Wir müssen also alles löschen, wenn sie auf ein Alien-Raumschiff treffen, und wenn sie abhauen müssen, werden random Koordinaten eingegeben. Deswegen sind die ja überhaupt erst beim Halo rausgekommen. Das war Zufall. Auch da wieder, ne, random Koordinate eingegeben, nach dem Flucht von Reach da, sind da beim Halo rausgekommen. Und du entdeckst halt in dem Spiel relativ schnell, dass der Halo irgendwas zu sagen hat. Ne? Das ist wichtig, halt diese komische Ringwelt. Und was die kann, erfährst du dann eben zur Hälfte des Spiels, das ist eigentlich eine Superwaffe. Auf der du dich da befindest, und die ist dafür da, um die galaktische Bedrohung der Flood einzudämmen. Ein Organismus, der alles Leben auslöschen kann in der Galaxie, wenn er sich denn verbreitet.
Ist ja sogar, ist das nicht sogar intergalaktisch oder so? Also so weitreichend? Ich weiß,
ach, ich weiß nicht.
Forerunners und was.
Wurscht. Also irgendwas Großes, ne? Ja. Sagen wir mal, Universum ist auch scheißegal. Der Begriff ist jetzt gerade nicht wichtig. Es gibt mehrere von diesen Halos, na, und die sind mehr oder weniger wie eine galaktische Atombombe, die alles intelligente Leben ausrotten, damit die Flood nichts als Host nehmen kann. Weil die Flood ist so Parasit.
War das speziell intelligentes Leben oder allgemein? Ich glaube, war das nicht organisches Leben?
Vielleicht war es auch sowas. Ne? Also ich glaube, es ist auch egal, ob Mensch oder Tier, aber es muss, glaube ich, was anderes sein als eine Pflanze, was die Flood übernehmen kann. Ne? Mhm. Jedenfalls, also diese galaktische Atombombe, dieser Ring, na, der ist halt dafür da, um halt alles Leben auszulöschen, damit die Flood keine Nahrung mehr hat und dann halt zugrunde geht. Und gleichzeitig, warum auch immer, also gameplay-technisch ist es dann halt ganz cool, ist der Halo halt auch ein Gefängnis für die Flood. Natürlich. Mhm. Und irgendeiner von den Spezialisten, ob jetzt nun Mensch oder Covenant, hat er die Tür geöffnet, ne, die Büchse der Pandora, und sind halt in das Innere von den Ring halt vorgedrungen, weil die nichts Besseres zu tun haben und haben halt
selbst
die Flood freigelassen.
Selbes Prinzip später übrigens wie bei Dead Space, ne? Du hast immer irgend so eine Religion, die das dann, die das rechtfertigt, dass halt Leute so bescheuert genug sein können und ihre eigene Existenz bedrohen aktiv.
Ja, beim ersten Teil, bei den Covenant, ist das ja noch gar nicht so storytechnisch so rübergebracht. Ne? Die erzählen immer irgendeinen Scheiß, aber die Reise wird eigentlich erst ab dem zweiten Teil erwähnt. Also ich weiß nicht, ob das da schon so ausgereift war im ersten Teil, ne? Was der Beweggrund der Covenant ist. Vielleicht gab es da so irgendwie so eine Bibel oder so, die im Hintergrund geschrieben wurde von irgendeinem Story-Menschen von mir. Oder du konntest es an den Terminals lesen, ich weiß nicht, ich habe die Scheiße nie gelesen, die aus den Terminals steht.
Ja, ich glaube, im ersten Teil, also zumindest so wie das damals rüberkam, war das mehr so, ja, jeder weiß irgendwie, dass da was Wichtiges ist und alle kruscheln da drin rum und irgendwer öffnet dann halt aus Versehen das Ding oder lässt die Flood halt frei und eigentlich kämpfen sie halt darum, dass diese Welt, also wer diese Welt einnimmt, ne?
Und genau, damit also vielleicht kämpfen um den Ring und um, sagen wir mal, um die Waffe an sich, ne? Weil es geht ja auch darum, du brauchst diesen Schlüssel, um die Waffe halt bedienen zu können, um den Halo halt auslösen zu können. Und den Schlüssel sammelst du irgendwann als Master Chief ein. Und ach, ich weiß nicht, ne? Du stellst auch fest, relativ am Anfang des Spiels, dass du als Master Chief, warum auch immer, so eine Art Connection zu diesem Ring hast. Du kannst halt diese ganzen kryptischen Sachen da irgendwie bedienen. Und die reagieren alle auf dich. Das Ding ist eigentlich aus, der Ring. Und sobald du darauf kommst, fang auf einmal an, die ganzen Computer zu funktionieren. Also du verstehst das nicht, warum das so ist, weil du bist ja eigentlich ein Mensch gefühlt, ne? Also denkst du zumindest. Also
ist er ja
Roboter,
auch
was auch immer.
Ja,
du, wenn du es erstmal spielst, weißt du nicht, ob du ein Roboter bist oder was auch immer. Kommst du halt irgendwie aus so einem.
Du bist halt der Master Chief.
Du bist halt der Master Chief. Ich wusste ja auch, bis ich das irgendwann mal nachgelesen habe, gar nicht, was ein Master Chief überhaupt ist. Also dieser Rang im Militär.
Ja.
Wusstest du das? Hast du das mal nachgelesen?
Nee, habe ich echt jetzt nie explizit darüber nachgedacht. Aber ja, das wird einer der Ränge sein halt
in dem Militär. Das ist ein militärischer Rang in dem, bei dem, jetzt lass mich nicht lügen, welche Streitkräfte das überhaupt sind, ist auch scheißegal, sagen wir mal US-Militär, den es nur einmal gibt. Das ist ein Titel, du bist kein Admiral, kein Captain oder so, davon gibt's halt Tausende. Du bist ein Typ, den es nur ein einziges Mal gibt. Es ist nur einen Master Chief im US-Militär.
Okay.
Das wusste ich auch nicht, dass das so ist. Also aktuell hast du auch einen, der heißt Master Chief, also der hat seinen Titel. Und der gibt's nur einmal in den ganzen US-Streitkräften.
Das ist ja auch irgendwie so eine Doppelung, ne? Also du bist nicht nur der Chief, du bist der Master der Chiefs.
Genau, Master Chief. Und vor allen Dingen, das Abstruse ist ja, du bist ja auch, also zumindest in Halo 1, dich gibt's ja nur einmal
mit dieser Rüstung. Im deutschen Militär gibt's ja sowas auch wie den Brigadegeneral oder so, ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube, da gibt's auch nur einen, also von einem bestimmten Generaltitel gibt's nur einen,
ja, der das halt leitet. Es gibt natürlich wie den US-Präsidenten, so den Chief of Staff oder irgendwie so Krams, ne, der Oberbefehlshaber der militärischen Streitkräfte. Yeah. Egal. Also, es ist kein besonders hoher Rang, den er da jetzt hat, aber er ist
quasi so
eine Ehrenauszeichnung ist das.
Ja, das ist hier so ein Stabsgefreiter. Von dem gibt's immer nur einen.
Oberstabsgefreiter, ja, mit 5 Pommes auf der Schulter oder 7 oder
was. Nee, es gibt bis Stabsgefreiter. Das ist dann kriegst Gefreiter, Obergefreiter, Hauptgefreiter und dann gibt's immer einen, wahrscheinlich meistens so Reservisten oder irgendeiner, der halt so ein Jobber.
Gibt es nicht auch noch einen Oberstabsgefreiten?
Nee.
Nee? Okay.
Nee.
Ich weiß
das nicht. Es gibt Stabsgefreiter, das ist eigentlich schon so eine Sonderposition, wenn du quasi im Mannschaftsdienst gerade bleiben willst.
Das waren bei uns auch nur die Reservisten, die alten Säcke, die dann irgendwann nochmal die jedes Jahr einmal eingezogen werden und dann eine Woche lang Krieg spielen dürfen. Und hast du auch welche gehabt, irgendwie mit X Pommes auf der Schulter. Also, der ist 80 Jahre alt, warum ist der Mannschaftsdienst gerade?
Ja, genau. Und dann geht's mit Ufts los und Stabsunteroffizier. Mein Gott,
jedenfalls, du weißt, was ich meine. Genau. Dann kommen die Unteroffiziersränge danach. Also dieser Master Chief, den es ja nur einmal gibt, und also den Rang gibt's nur einmal, und der Typ an sich, im ersten Teil zumindest, dich gibt's jetzt ja auch nur einmal. Es gibt keinen anderen, zumindest bei diesen menschlichen Typen, die da rumlaufen, der auch noch so eine Rüstung hat wie du. Also du bist irgendwas Besonderes, das weißt du.
Mhm.
Jedenfalls ändert sich das Spielprinzip ja auch komplett, wenn auf einmal die Flat kommt. Es ist ein komplett anderes Spiel auf einmal. Die ganze Szenerie wird anders. Es wird eher so horrortechnisch, gruselig aufgebaut. Du weißt ja auch nicht, was da kommt. Und dann öffnet sich die Tür und dieses Zeug kommt rein mit diesen kleinen, lustigen, pilzartigen, weiß ich nicht was. Du denkst dir, was wollen die denn von mir? Und dann trifft dich ein Sophie, bumm, verlierst du so ein, keine Ahnung, ein halbes Schild, ein ganzes Schild oder so. Was ist das für eine Scheiße? Weg mit euch. Hältst einmal durch, denkst du, sie sind tot. Und auf einmal, die Toten werden wieder lebendig, steigen auf und werden auch zu so zombieartigen Viechern, die dich halt springend oder ballernd angreifen. Was ist denn jetzt kaputt mit euch? Was habt ihr mit meinem Spiel gemacht? Lasst mich in Ruhe. Also, das fand ich sehr abstrus, dass sich das Spiel da komplett nochmal ändert vom Game Design her. Und dass du mehr oder weniger zusammen dann mit den Covenant diese Flattheit bekämpfst. Interessant gewesen.
Ja. Ja, was für mich zu Halo ganz krass gehört, ist die Dropships. Die ja wirklich in jedem Spiel irgendwie auftauchen, ne? Immer, es kommt bis in der Arena und es kommt halt immer ein Dropship nach dem nächsten. Du schmeißt in das Dropship am besten eine Granate, wenn du es versuchst zu landen. Und dann springst du gleich mal
wenn
alle
weg. Wenn du es kannst, ne? Du hast es jetzt ja mehrmals nochmal ausprobieren dürfen. Im ersten Teil ist es gar nicht so einfach,
wenn man die Controls nicht mehr so drauf hat. Ich hab das nie gelernt in dem Spiel.
Ja. Ja, es ist auch super schwer. Also die kommen meistens auch genau am anderen Ende des Areals, wo du dich befindest, kommt dann wieder ein neues Dropship. Oder du kennst es ja auch irgendwann auswendig, wenn du das Spiel ein paar Mal gespielt hast, wo die dann runterkommen. Dann hast du es irgendwann drauf. Ja, also die Dropships sind, also auch das Geräusch, ne, das ganze Sounddesign und so, das ist sehr eindeutig bei dem Spiel.
Ja.
Ja, das ist schon wirklich gut gemacht. Also
ich persönlich mochte halt die Warthogs und die Steuerung von diesen Vehikeln nie. Ich fand das immer schlecht, weil einfach auch diese Art, wie das dann geslidet ist. Aber was ich sehr gut fand, war der Scorpion-Tank. Der macht immer Riesenspaß.
Vor allen Dingen,
da fühlst du dich einfach richtig mächtig.
Genau, ich finde den Scorpion Tank auch gut. Ich mag das Maschinengewehr nicht bei dem Ding. Ja, das ist irgendwie ein bisschen zu schwach gewesen und zu sehr streuend und so. Aber im Scorpion Tank ist natürlich das Ultimative, dass du da die Soldaten auch auf die Tank-Covers halt draufnehmen kannst und dass sie da auch mitfahren können. Das ist super.
Ich finde, Halo ist das bessere Command & Conquer Renegade einfach.
Ja,
ich finde diesen sehr, sehr ähnlich.
Sehr gut, ja, gute Kombination. Ja. Das stimmt, das hat viel miteinander gemeinsam.
Die haben ja ähnliche Wurzeln, ne? Immer Strategie vorher gewesen.
Absolut.
Und Renegade hat dasselbe Problem wie Halo, bloß ganz extrem, dass die halt die Skala 1:1 übernehmen wollten von dem Strategiespiel und halt die Welten viel zu groß gemacht haben. Und während bei Halo, finde ich, haben sie das halt gerade noch so hingekriegt, weil da hast du auch bessere Vehikel und so, mit denen du dich bewegen kannst. Aber bei Renegade musst du ja überall hinlaufen. Ja. Einfach in diesen riesigen Maps, wo nichts passiert. Ja. Ja. Weil sie einfach gefühlt 1:1 irgendwelche Command & Conquer 1 Maps genau der Skala halt 1:1 nachgebaut haben oder eingeskinnt.
Das ist mir noch nie aufgefallen, aber das ist eine super Kombination. Also super Parallele, ja, auf jeden Fall. Du hast total recht. Abgefahren. Es ist wirklich sehr ähnlich.
Ja.
Stell dir mal vor, der Master Chief hätte seinen Helm ausgezogen und darunter würde der Typ von Command & Conquer Renegade sein.
Den sie immer komisch aussprechen.
Ja, Hammer. Das wäre echt lustig.
Ja. Ja. Ich habe heute Morgen schon ein paar von den Nords gekillt.
Lustig. Wir sind jetzt schon am Ende der Folge angekommen, ne, wenn ich so auf die Uhr gucke. Und letztendlich das Ende von Teil 1 von Halo, ich meine, wir können da auch noch mal drüber reden, wenn wir das wollen, ist halt schon ganz cool gewesen. Ja, du hast halt die Möglichkeit, am Ende mit diesem ultra-cineastischen letzten Level, also wenn du dich drauf eingelassen hast, kannst du auch anders spielen, das letzte Level, mit einem sehr, sehr großen Knall aus dem Spiel rauszugehen. Wenn du es auf der höchsten Schwierigkeitsstufe gespielt hast, dann wurde auch das Ende offen gehalten, sodass da am Ende so ein paar Typen überlebt haben. Ne? Der Guilty Spark hat am Ende da überlebt und auch Avery Johnson hat am Ende auch überlebt. Nicht nur der Master Chief, der da mit seinem Stealth-Flugzeug da wegfliegt. Aber gerade so das letzte Level ist sehr bezeichnend gewesen, finde ich. Das haben sie auch so oft versucht, dann nochmal zu kopieren bei Halo selbst, also letztendlich dann auch mit dem dritten Teil haben sie es probiert, um hinzukriegen.
Und ich habe sie immer gehasst. Also diese zwei Endlevel.
Das ist eine Katastrophe gewesen, weil du musst dich zu 100% auf das Spiel einlassen. Wenn du nicht gut bist in dem Spiel und versuchst, dieses letzte Level zu spielen, rastest du dabei aus. Du fährst mit dem scheiß Warthog gegen irgendeine Kante und der ganze Flow ist raus aus dem letzten Level. Ja. Das ist so ein bisschen schade, weil das auch da fühlt es sich wieder sehr gerusht an bei dem Spiel.
Ja. Ne?
Also sehr, sehr gedrängt. Dann hat sich halt einer überlegt, das wäre richtig cool, wenn wir hinter uns alles explodieren lassen und wir müssen da fahren, so, ne, so Indiana Jones-mäßig, ne, hinter mir kommt diese rollende Kugel. Und das ist halt so anders als im Rest des Spiels, weil du hast nie dieses Pacing sonst. Ne? Du musst nie irgendwo durchrennen. Im Grunde ist der Rest des Spiels sehr repetitiv. Und leider haben sie die schlechte Eigenschaft von dem Repetitiven auch im letzten Level da wieder übernommen. Und denkst so, wie lang ist dieses Raumschiff, durch das ich gerade durchfahre? Das sind ja Kilometer. Ja. Also das Scaling haben sie nicht richtig gut hinbekommen. Aber ich finde, die Explosion am Ende und das Ausfaden dieses Charakters dann in die Unendlichkeit, ne, weil du weißt ja nicht, ob er gerettet wird, ne, ist nicht mit dem Raumschiff geflohen, was keinen Hyperantrieb hat. Das fand ich schon sehr nett, ne, dass sie das dann hinbekommen haben. Und das wurde ja auch dann alles im zweiten Teil aufgelöst, wie das dann weitergeht. Aber den müssen wir dann im nächsten Podcast besprechen, zusammen mit dem dritten und ODST würde ich so schnell vorankommen.
Ja, auf jeden Fall würde ich den nächsten Teil, würde ich beginnen mit Story und warum die so kompliziert ist und wie die Story in den Spielen erzählt wird versus wie die eigentlich, also was eigentlich passiert
müssen am Ende. Müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Ja. Das ist als Spoiler vorweggenommen eine große Katastrophe. Das haben die irgendwie nicht drauf. Also hat vielleicht noch funktioniert hier beim Marathon mit den Tafeln an der Wand und mit den Computereinträgen. Aber so 2001 und 2004, wenn dann Halo 2 rausgekommen ist, da haben die Spieler mehr erwartet. Und das haben sie bis heute nicht delivered. Haben sie bis heute nicht hinbekommen.
Ja, würde ich auch behaupten. Wo du jetzt gerade übrigens hier diese rollende Felsbrocken von Indiana Jones erwähnt. Ich weiß nicht warum, aber mir ist gerade das Beste, was mir im Kopf rumschwebt, dazu eingefallen, was in dem Ego-Shooter umgesetzt wurde, wo du diese Art von einer drohende Bedrohung im Hintergrund hast, wo du wegrennen musst. Das ist eine der früheren Level von Tron 2.0.
Mhm. Und, ja, wo du gelöscht wirst im Hintergrund, ja.
Genau, und das ist die beste Idee für so ein Level ever, wo du auf einer Festplatte bist und die Festplatte wird gerade formatiert und du musst halt quasi dem visuellen Formatiervorgang wegrennen. Das ist so lustig.
Du hast recht, das ist super gewesen. Das Spiel an sich ist aber auch sehr gut gewesen. Aber du hast absolut recht, das ist die perfekte Analogie zu der rollenden Kugel, die dich platt macht. Der Löschvorgang.
Und ja, keine Ahnung, ich musste das irgendwie loswerden, weil wann redet man schon mal über Trend 2.0?
Können wir auch, das Spiel ist gut.
Das können wir mal verlorene Ego-Shooter durchspielen.
Schwer das Spiel, also wirklich schwer. Aber es hat sich gelohnt, das Spiel damals zu spielen. Es war sehr gut gemacht. Ja. Schreiben wir uns das mal auf über verlorene Ego-Shooter, finde ich sehr gut.
Ja. Und so beenden wir den Halo-Podcast mit Tron.
Mit Tron. Ach ja, ja. Du hast sehr viel Zeit für deine Sonic-Sachen bekommen. Ich krieg sehr viel Zeit für meine Halo-Sachen, ganz einfach.
Wie gesagt, ich bin auch großer Fan. Und es gibt ja auch genug Spiele.
Also es gibt vor allen Dingen genug diverse Spiele. Ne? Ich weiß, wir sind am Ende der Folge, aber guck mal, ich habe mir hier nochmal die nächste Seite aufgeschlagen. Und hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis 13 Spiele drauf aus der Halo-Reihe. Eins davon habe ich noch nie gehört. Und ich dachte immer, ich kenne mich gut aus mit Halo. Aber da habe ich noch nie von gehört, von dem einen Spiel. Und ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Und eins ist so ziemlich unmöglich für die meisten Leute zu spielen gewesen. Reden wir auch noch drüber.
Ja, da bin ich jetzt aber gespannt.
Ja, das habe ich auch gespielt. Ne? Das eine, was unmöglich zu spielen war. Zumindest als deutscher Menschen. War für mich eher möglich, hat Spoiler, weil ich an der holländischen Grenze lebe.
Okay.
Also nicht weit weg von der holländischen Grenze, sagen wir es mal so. Genau, okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir über Halo sprechen, wieder. Und dann werden wir wahrscheinlich so den zweiten Teil abfrühstücken und direkt auch mit dem dritten Teil so weitermachen. Vielleicht kriegen wir auch die gesamte Bungie-Ära von Halo durchgekaut. Beim zweiten Teil.
Weil das wäre, glaube ich, ganz angenehm. Eine
ganze Menge mehr. Ja. Wir wollen ja nicht 5 Teile von der Serie machen. So viel ist es dann auch nicht wert. Ne? Jetzt hält euch das Thema auch zu den Ohren raus. Gut, dann danke fürs Zuhören. Wenn ihr Langeweile habt, dann guckt doch mal im Stream vorbei, immer mittwochs und sonntags. Ne? Einfach auf twitch.tv/videogamecast oder twitch.tv/letsplayforcharity, also LP4 und dann Charity.
Genau, das ist am Mittwoch. Und genau, Videogamecast ist am Sonntag.
So wie heute zum Beispiel, heute ist auch Sonntag, hören wir das auf. Und ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Kann sein, dass die noch im September rauskommt. Ich guck mal gerade den Tobi an, ob er schüttet oder nickt. Der nickt jetzt gerade.
Die kommt Ende September.
Ende September, ne? Müsste die rauskommen. Also, hallo Ende September. Und wenn ihr jetzt schon im Oktober seid, dann haben wir uns zumindest vorgenommen, im Oktober den Schocktober einzuläuten und da mal ein bisschen was über ein paar gruseligere Spiele zu reden. Ich bin mal gespannt auf was wir hinauskommen, welche Spiele wir uns da so einfallen, über die wir quatschen können. Aber Gruselspiele haben wir relativ viele gespielt.
Oh ja.
Da kann man eine Menge drüber erzählen. Ob die dann am Ende gruselig waren oder nicht, ist dann euch überlassen. Macht's gut, viel Spaß und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt. Hallo und herzlich willkommen beim Videogamecast. Tschüss.
Tschüss.
know you, your past, your future.
This is the way the world ends.